Ein herzliches Willkommen in diese illustre Runde und ein herzliches Willkommen an die Bildschirme zu Hause, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren interessanten Berichterstattung vom ersten Alternativ-WEF, initiiert, organisiert und durchgeführt von Auf 1. Auf Sie warten interessante und mit Sicherheit auch spannende Minuten. In dieser Sendung werden wir uns nämlich mit einem Thema befassen, das durchaus reizvoll klingt. Wir werden ein Planspiel zusammen mit diesen Koryphäen, mit diesen Fachleuten und Experten durchspielen, das auch Sie zu Hause an den Bildschirmen mit Sicherheit fesseln wird. Doch was hat es mit dem Planspiel überhaupt so auf sich, lieber Robert Stein?
Ja, Planspiel, da fällt mir doch spontan der Oktober 2019 ein. Da war doch was, Event 201, als sich da eine illustre Runde, ähnlich wie hier, getroffen hat und ein fiktives Planspiel durchgeführt hat. Und wie es der Zufall will, dann alles sich in dieser Art und Weise dann zufällig ergeben hat. So.
Auch wir werden ein Planspiel durchführen, allerdings mit einem ganz anderen Ziel. Darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Zunächst darf ich Ihnen sagen, wie sich dieses Gremium hier zusammensetzt. Es sind Vertreter aus den Fachbereichen Medizin, Aktivismus, wir haben Analysten dabei, Medienmacher und wir haben auch Juristen eingeladen. Es ist auch nach Meinung des gesamten Auf-1-Teams, aber insbesondere nach Meinung des Auf-1-Chefredakteurs Stefan Magnet ganz wichtig, dass wir uns an einen Tisch setzen, kooperativ an Lösungen arbeiten. Und wir wollen heute anhand eines fiktiven Szenarios durchspielen, wie die Freiheitsbewegung geeint auf eine Bedrohung in Zukunft reagieren könnte, um daraus zu lernen, sollte tatsächlich in Zukunft etwas auf uns zukommen. Und wir wollen damit auch eine starke Signalwirkung nach außen geben. Wir kooperieren, wir arbeiten zusammen und bereiten uns vor auf all das, was da kommt. Und nun, liebe Zuschauer, dürfen wir Ihnen die Teilnehmer am Planspiel vorstellen.
Aus der Gruppe der Ärzte und Mediziner, der Autor und Professor für Mikrobiologie Suharit Bhakti, die Ärztin und Aktivistin Maria Hubmer-Mock, der Autor und Arzt aus Tirol, Hannes Strasser. Und der Autor, Arzt und Analyst, Heiko Schöning. Aus der Gruppe der Juristen folgende im Corona-Widerstand verdiente Anwälte. Die Autorin und Rechtsanwältin Beate Bahner. Der Autor und Rechtsphilosoph Alexander Christ. Der als Querdenkenanwalt bekannte Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Der Rechtsanwalt Markus Heinz. Und aus Österreich der Rechtsanwalt Georg Prechlig. Aus der Gruppe der Aktivisten haben diese Persönlichkeiten hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht. Der Gründer der Querdenkenbewegung, Michael Ballweg. Der Aktivist und Demo-Organisator Karl Homitsch. Und aus Österreich der Organisator der Wiener Mega-Demos, Martin Rother. Aus dem Bereich der strategischen Analyse nehmen teil die Buchautoren und Kritiker des aktuellen Wirtschaftssystems Markus Krall sowie Ernst Wolf. Und als Vertreter der alternativen Medien wirken mit der Medienpionier, Vortragsredner und Philosoph Kevan Sufi Siyavash, der Gründer der Plattform Nooflix Frank Höfer, der österreichische Chefredakteur von Report 24, Florian Machel. Als Vertreter des Kompaktmagazins Armin Paul Hampel. Und als Vertreter von KlarTV aus der Schweiz, der IT-Entwickler Elias Sasek. Sowie der Chefredakteur des ersten alternativen und unabhängigen Fernsehens auf 1, Stefan Magnet.
Kommen wir nun zum Ausgangsszenario und ich verspreche eines, das man so eventuell nicht auf dem Schirm hat, insbesondere als normaler Bürger, der nichts Böses befürchtet. Wir werden uns jetzt mit einem Szenario auseinandersetzen, das eine neue Hygienediktatur auf uns zurollen lässt. Diesmal passt das Szenario auch in die allgemeine Kriegsrhetorik im Westen und wie das Feindbild Russland und China weiter aufgebaut wird. Schauen wir uns doch mal an, was wir für diese Gruppe hier vorbereitet haben.
Tag 2 des Lockdowns in Hamburg. Der erste Bürgermeister der Hansestadt gab in seiner Fernsehansprache um 12 Uhr mittags bekannt, dass der Lockdown weitergehen müsse und vorerst auf 21 Tage angesetzt sei. Zu den 32 im Krankenhaus stationär behandelten Patienten sind seit gestern 6 weitere hinzugekommen. Unter den in Krankenhausquarantäne befindlichen Personen befindet sich Dieter Bohlen. Der bekannte Showstar hatte in einer berührenden Instagram-Botschaft die Fans gewarnt:
Leute, esst kein Soja, dieses China-Zeug hat mich vergiftet.
3 Patienten befinden sich weiterhin in Todesgefahr. Sie werden auf Intensivstationen behandelt. Alle hatten kontaminierte Nahrung zu sich genommen. Die Betroffenen leiden an starkem Durchfall und Bauchschmerzen, ausgelöst durch Shigellen aus Shanghai. Bei Shigellen handelt es sich um Bakterien, die den Darm angreifen können. Die besonderen Shigellen aus Shanghai sind multiresistent gegen alle Antibiotika. Nichts hilft. Die Krankheitserreger können sich von erkrankten Personen verbreiten. Das geht direkt über verschmutzte Hände oder indirekt über Lebensmittel, Trink- und Badewasser oder verseuchte Gegenstände. Es ist nicht auszuschließen, dass auch Mücken und Fliegen eine Rolle als Überträger spielen. Bereits 10 dieser Bakterien genügen, um eine lebensbedrohliche Infektion auszulösen. Von der Ansteckung bis zu den ersten Krankheitszeichen vergehen 12 Stunden bis 2 Wochen. Das neuartige Bakterium soll von einem Containerschiff aus China auf die ersten Hamburger Hafenarbeiter übergegangen sein. Das RKI erwägt großflächige Lockdowns und hat in Abstimmung mit der Bundesregierung mit der verschärften Überwachung der häuslichen Abwasseranlagen bundesweit begonnen. Sollten Shigellen in einem Haushalt auftreten, müssten innerhalb weniger Stunden ganze Städte abgeriegelt werden. Der französische Präsident Macron verkündete im TV seinen wiederholten Satz: Wir sind im Krieg.
Nous sommes en guerre.
Die Parlamentswahlen in allen EU-Ländern wurden bis auf Weiteres ausgesetzt. Es sei im Sinne der Demokratie, sichere Wahlen abhalten zu können, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Anzeichen würden sich aber verdichten, dass der Ausbruch in Hamburg kein Zufall sei. Die deutsche Bundesregierung vermutet einen Biowaffenangriff aus Russland. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Der neue Chef des US-amerikanischen Geheimdienstes ist sich zunehmend sicher, dass es ein Biowaffenangriff aus China direkt ist. Das Zeug kommt aus China, diesmal nicht aus Wuhan, sondern aus Shanghai. Die haben es auf unsere Demokratie abgesehen. Antimikrobielle Resistenzen, sogenannte AMR, wurden bereits als die neueste Terrorgefahr bezeichnet. Die internationale Organisation CARB-X stellt Bakterienforschern Gelder in Milliardenhöhe bereit, so wie es die Impfallianz Gavi beim Virus SARS-CoV-2 getan hatte. Noch im Januar 2025 werde ein nicht traditionelles Antibiotikum zugelassen werden, um auf das neue Krankheitsbild wirkungsvoll reagieren zu können. Die Firma National Resilience steht glücklicherweise schon mit weltweiten Produktionskapazitäten bereit. Ob eine verpflichtende Einnahme in Quarantänestädten nötig sein wird, ist derzeit noch unklar. Die 1,9 Millionen Einwohner von Hamburg dürfen bis auf Weiteres ihre Häuser nicht verlassen. Stuhlproben von allen potenziellen Ausscheidern sind verpflichtend.
In der Freiheitsbewegung können wir eigentlich jetzt schon davon ausgehen, nicht alles, was die Medien uns hier präsentieren, entspricht da der vollen Wahrheit. Wir haben über Informanten haben wir glaubwürdige Beweise präsentiert bekommen, dass die genannte Bakterien-Biowaffe China eigentlich nur untergejubelt werden soll. Und die mit den Medikamenten beauftragten US-Firmen lassen den Schluss zu, dass es sich um eine False-Flag-Operation des US-amerikanischen Deep State handelt. Das Ziel ist die Errichtung einer Hygienediktatur und eine geistige Mobilmachung der Bevölkerung im Krieg, natürlich gegen Russland und China. Und selbst Kräfte in den USA, die sich bisher kritisch zu Corona geäußert haben, sind nun untergetaucht oder übernehmen gar eine führende Rolle, wenn es darum geht, Medikamentenzwang oder großflächige Lockdowns zu fordern. Doch nun machen wir einen Zeitsprung. Und wir begeben uns ein Jahr in die Zukunft, in den Dezember 2025.
Wir alle gemeinsam, diese große Freiheitsbewegung, diese aufgewachte Zivilgesellschaft mit den Auf-1-Zuschauern an der Spitze, wir haben den neuerlichen Angriff des Systems abgewehrt. Im Dezember 2025 gibt es keine Pandemie, keine Lockdowns, keine Zwangsimpfung oder Zwangsmedikamente und die Bundesregierung musste endgültig abdanken. Das Kriegsgerassel zwischen der NATO und Russland ist durch den Widerstand in den westlichen Staaten leiser geworden und sämtliche Great Reset-Maßnahmen wurden augenscheinlich bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Macht der bislang Herrschenden ist angeschlagen. Die Pandemie-Institutionen wie WHO, EU, RKI oder die öffentlich-rechtlichen Medien haben massiv an Reputation, Glaubwürdigkeit und Macht eingebüßt.
Und das ist die gute Nachricht, wir haben es eigentlich geschafft. Wir haben es jetzt geschafft, diese Hygienediktatur abzuwenden, diesen geplanten Ausnahmezustand abzubrechen. Und liebe Teilnehmer, liebe Freunde, liebe Mitstreiter, jetzt ist es Ihre Aufgabe herauszufinden, wie ist uns das gelungen? Was haben wir alle dazu beigetragen? Was haben die Mediziner und die Ärzte dazu beigetragen? Welche Rolle haben die alternativen Medien übernommen? Wie verhielt sich der Aktivismus, um so eine Macht zu entfalten? Und ich bitte Sie daher also, sich in den eingeteilten Arbeitsgruppen aufzuteilen und zusammenzufinden und dort die entsprechenden Antworten auf diese wichtigen Fragen auszuarbeiten. Wir sehen uns dann wieder hier am Tisch mit der Präsentation der von Ihnen erarbeiteten Lösungen.
Wichtig noch für unsere Zuschauer, mit folgenden Fragen entlassen wir die einzelnen Gruppen in ihre Arbeiten. Und ich habe den Professor Suhret Bhakti lächeln sehen, als er sich diesen Beitrag angeguckt hat und wahrscheinlich gingen ihm schon Lösungen durch den Kopf. Die erste Frage, die Sie bitte beantworten, lautet, was waren die 5 wichtigsten Maßnahmen Ihres Fachbereichs, um die Vision 2025, die wir gerade eben beschrieben haben, zu verwirklichen? Frage Nummer 2. Was waren die 5 entscheidenden Schritte in den ersten 2 Monaten? Frage Nummer 3. Was waren die 3 wichtigsten Beiträge der anderen Fachbereiche zur Erreichung der Vision 2025? Und dann werden wir schließen mit der Frage 4. Was wären die wichtigsten 3 Dinge, die jeder Einzelne tun könnte, um die Vision 2025 zu erreichen? Wir haben jetzt Zeit bis aktuell hier 15.30 Uhr, das sind roundabout 75 Minuten. Stecken Sie die Köpfe zusammen, lassen Sie Ihre Expertise freien Lauf, lassen Sie bitte jeden zu Wort kommen, tragen Sie alles zusammen. Gerne können Sie einen Schriftführer bestimmen und auch jemanden, der anschließend die Ergebnisse vorträgt. Aber wie der Robert das vorhin schon gesagt hat, das wäre großartig, wenn jeder dann in der Ausarbeitung seinen Wortbeitrag leistet. Vielen herzlichen Dank für den Moment. Frohes Schaffen.
Bis gleich.
Bis gleich.
Das Bedrohungsszenario ist nun bekannt und der Auftrag klar formuliert. Jetzt begeben sich die verschiedenen Fachbereiche in Klausur, um sich über ihr Vorgehen zu beraten. Bei den Medizinern zeigt sich anfangs, dass das überspitzte Sprichwort 2 Ärzte, 3 Meinungen nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein scheint.
Es gibt zwar Tote, es gibt Kranke. Wir sagen, das war das. Also wir können doch eine völlige Illusion aufnehmen. Gar kein Bakterium, nichts, nichts. Es gibt es nicht. Aber alle unterhalten sich etwas, was es nicht gibt.
This is false flag. Es gibt gar nicht. This is false flag.
Das ist ein false flag. Eine Art von False Flag. Dann kann man ein Virus nehmen, ein echtes Virus, eine Biowaffe oder was heißt, ein Pilz oder irgendwas nehmen. Das ist austauschbar. Woher es kommt, ist auch austauschbar.
Absolut.
Was man spielt. Ja? Ob es die Russen waren, ob es die Chinesen waren. Jetzt haben wir auch deswegen offen gelassen, und das kam ja darüber, dass ein Container aus China kam. Die ersten waren Hafenarbeiter, die sich mit einem die bei einem chinesischen Container da waren. Also, sagt der CIA-Chef, das Zeug kam aus China. Die deutsche Regierung sagt, das war Russland, weil die sich gerade reinschauen. Das ist austauschbar. Ein Muster, wie wir es geschafft haben, auch das jetzt wieder, dass wir schon vorher wussten, sie werden gute Heilmittel, werden sie versuchen wegzumachen. Ja? Und wir konnten vorher schon aufklären, ja? wie sie das bei Corona gemacht haben. Und dieses Muster wissen wir, wussten wir von Anfang an, dass sie das auch wieder beim neuen Angriff ausspielen müssen. Denn wenn irgendwie uns was krank macht, also wirklich Leute krank sind, dann gibt es Ärzte, die
auch mal gut. Also ich finde es auch gut, dass man zum Beispiel, also ich würde sogar gleich mit reinbringen, okay. Artemisia annua, weil was sehr potent ist.
Ivermectin,
ja. Ja, Ivermectin ist auch so spezifisch, weiß ich schon, da kann man einmal ins Auge machen.
Ja, du kannst Ivermectin, ja. Nur ich werde mich immer aus dem Dschungel der Details raushalten. Und wie er sagt, man muss die Übersicht behalten. Wo sind die Muster und was wird wieder passieren? Und also die Bevölkerung, und jetzt komme ich zu dem Punkt, allgemeine Aufklärung, Information der Bevölkerung, die sollte laufen. Und zwar so
genau,
schnell
wie möglich.
Aber der Punkt ist ja der
allgemeine Punkt.
Ein klassisches Argument ist ja, das ist auch der Motto, wie das hört, Moment einmal, da kommt jetzt irgendwie angeblich ein tödliches Bakterium. Das haben wir alles gewusst, das war ja längst geplant, das machen die mit Absicht. Das ist ein Argument, das ich bringen kann in den Medien.
Die Konsensfindung bei den Ärzten dauert, doch am Ende ist man sich einig. Ähnlich sieht der Prozess auch bei den Aktivisten aus. Anfängliche Meinungsverschiedenheiten werden einfach ausdiskutiert und schließlich wird eine gemeinsame Strategie gefunden, wie der Widerstand bestmöglich auf die Straße gebracht werden kann. Und auch die Juristen debattieren, um schließlich ihr gemeinsames Vorgehen festzulegen.
Infektionsschutzgesetz stellen und wir spielen auf diesem Spielfeld nicht mit. Ja, wir spielen auf dem Spielfeld Meinungsfreiheit, wir spielen auf dem Spielfeld Menschenrechte, wir spielen auf dem Spielfeld Datenschutz, wo auch immer.
Ich schreibe das mal auf, Meinungsfreiheit.
Wir definieren das Spiel, wir müssen das Spielfeld definieren.
Datenschutz. Okay.
Ja. Wir wissen ungefähr, was die machen. Gut. Ich meine, das reicht jetzt nicht, um es zu schreiben, vor die Welle, das ist ein Beispiel hier und da, aber da, irgendwas wird mir da in der kurzen Zeit einfallen.
So, okay.
Dann haben wir hier den Punkt von Beate. Beate sagt eben, Aktivisten unterstützen, vernetzen, sagte dann eben auch noch dieses
Wort hier. Nee, das ist nicht meins. Meins ist Vortäuschung. Ja, meins ist Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit, Missbrauch von Gesundheit und Infektionsschutzgesetz, Misstrauen, also der.
Was ist die Maßnahme?
Ja, ja, gleich. Ich muss mal Missbrauch, also darauf aufmerksam zu machen, dass
das.
Ja, also Hinweis auf Missbrauch Gesundheit, Missbrauch Infektionsschutzgesetz, Missbrauch der Institutionen wie RKI. Jetzt ist eben die Frage, wer hat diesen wunderbaren Satz da? Wir sind der Staat, ihr seid nicht verpflichtet zu gehorchen.
Das
wir
hast
sind
du gesagt.
Keine Marionetten,
das hast du gesagt.
Wir haben alles.
Das kommt jetzt
rechts.
Nein, das
ist einfach erklärt. Das ist doch jetzt der Punkt.
Ausnutzen, dass die andere Seite die Illusion einer Rechtsstaatlichkeit
und einer Demokratie aufrechterhalten muss. Das ist das, was ich sage. Wir kommen ja nur an die Informationen über Informationsfreiheitsgesetz und Klagen und so weiter dran, weil sie sagen, wir sind ja ein Rechtsstaat. Deswegen kommen wir ja an die Sachen ran. Also entweder die schmeißen alles hin irgendwann und sagen, wir sind kein Rechtsstaat mehr und wir sind keine Demokratie mehr, was sie jetzt in Georgien gemacht haben, oder sie müssen so tun, als
in Rumänien.
In Rumänien meine ich ja, in Rumänien. So kommen wir an die Informationen. Also wenn ich jetzt sagen, wir werden natürlich klagen, das war das, was ich vorhin meinte, wir werden natürlich Klagen einreichen, um über die Klagen an die Informationen zu kommen. Aber wir selber wissen, dass es eine Illusion ist und glauben nicht, dass wir Verfahren gewinnen können. Wir glauben nur, dass wir.
Von Anfang an harmonisch gestaltet sich die Zusammenarbeit der beiden Analysten.
Wir analysieren die Systeme.
Was ist dann der nächste Schritt für den Analysten? Eigentlich wäre das doch, also die Leute darüber zu informieren, dass diese ganze Gesundheit eigentlich einen größeren Hintergrund hat. Die Aufklärungsarbeit. Und dann kommt nämlich auch der Gegenschlag.
Dann wird sich das hier oben noch eine lange Analyse.
Ja, ja. Da wird es dann schwierig. Ja. Genau. Ja. Was wir gemacht haben, wir haben 5 Meter rausgegeben, und zwar da auch nicht. In den ganzen Mischungen, die Leute können auf die Seite dann auch nicht sagen, was wir wollen. Höchstens den ganzen, ja, alles abstellen.
Das ist schwierig, wenn sie mit allen abstellen. Das Haltungssystem,
ganz genau.
Und die Teilnehmer des Fachbereichs Medien ziehen ebenfalls von Anfang an einem Strang.
Diese Agentur, auf die alle alternativen Medien zugreifen, die müssen sich nicht grün sein untereinander, aber dieses eine Ding, was sozusagen das vereinende Element ist, wo man sich auch drauf einigt, wo auch jeder sein Teil dann wieder daraus irgendwie machen kann mit seinem eigenen Anschluss und so weiter. Aber diese Überagentur, die sozusagen Informationen liefert, die dann im Prinzip ähnlich wie bei Metzing auch so aufgestellt sein müsste, dass man eben auch die auf ehrenamtlicher Basis eben aufruft, dass man sich daran beteiligt. Bei dir um der Ecke passiert gerade was, Handy zücken, zack, und das Material dann da drauf. Ob man das dann irgendwie vergütet oder so, das spielt ja erstmal keine Rolle, aber dieser Überbau tatsächlich, der fehlt komplett. Ja. Das wäre ein sehr wichtiger Ansatz. Und da geht es gar nicht darum, eine Plattform zu schaffen, wo dann jeder sein Zeug präsentiert und Geld sollte da auch keine Rolle spielen, sondern das müsste wirklich eine Plattform sein, wo jeder, der verstanden hat, worum es geht, sich dahingehend beteiligt, dass er einfach macht, hochlädt und das allen alternativen Medien kostenfrei zur Verfügung stellt.
Ja. Die Beratungen sind abgeschlossen. Und nach teils hitzigen Diskussionen kommen die Fachleute nun doch auf einen gemeinsamen Nenner. Jetzt ist es Zeit, um durchzuspielen, wie die verschiedenen Fachbereiche ineinander greifen, um das Bedrohungsszenario effektiv abzuwehren.
So, dann starten wir in den zweiten und womöglich spannenderen Teil. Herzlich willkommen zurück, liebe Protagonisten. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Unsere Kameramänner haben ja die Gruppen eingefangen und sie haben wahrscheinlich auch schon das eine oder andere mitbekommen. Da wurde kontrovers diskutiert. Da war man sich nicht immer einig über die eine oder andere Maßnahme. Robert, wie hast du das erlebt? Du bist ja auch von Gruppe zu Gruppe gegangen.
Also ich habe große Aktivität wahrgenommen. Also die Gunst der Stunde, habe ich so den Eindruck, dass also alle Teilnehmer sich auch wirklich des Moments bewusst waren und da voller Elan und voller Enthusiasmus da sich in diese Arbeit gestützt haben. Diskussionen habe ich nur vereinzelt mitbekommen, eher konstruktive Arbeit, wirklich so, wie gehen wir konkret diese Probleme an? Also es war schön zu beobachten. Ja.
Dann wollen wir uns jetzt die konkreten Ergebnisse anhören und wir starten mit den Medizinern. Da war ich eine ganze Zeit lang schwer beschäftigt, dem zu folgen, was die Damen und Herren vorhaben. Aber hören wir doch einfach mal die Ergebnisse an. Insbesondere jetzt zu Frage 1. Was waren die 5 wichtigsten Maßnahmen des Fachbereichs Medizin, um die Vision 2025 zu verwirklichen?
Wir haben zu viert in der Gruppe diskutiert und haben jeder einen Punkt, den wir vortragen werden. Und es gibt am Abschluss auch einen zusammenfassenden 5. Punkt, den mein Kollege Sucharit Bhakti ebenfalls noch vortragen wird. Den ersten Punkt, trage ich vor. Und das ist, die wichtigste Maßnahme war es, dass wir schon wussten, dass es einen kriminellen Angriff mit multiresistenten Bakterien geben wird. Wir wussten es im Voraus. Wir haben aufgeklärt, wie gesunde und wirksame Heilmittel schlecht gemacht werden, um neue risikoreiche Mittel zu verkaufen. Das war das Muster. Und das war auch das gleiche Muster wie bei dem neuen Angriff mit den Shigellen aus Shanghai. Denn es gibt immer gute Heilmittel und die müssen weggeschafft werden. Und wie konnten wir das nachweisen? Frische Verbrechen kann man schlecht nachweisen, weil sie früh sind. Aber wir konnten zum Glück einem kriminellen Studienleiter es nachweisen, dass er schon zur Corona-Pandemie genau dieses Muster getan hat. Das war bei Corona Hydroxychloroquin, ein bewährtes Heilmittel. Und es gab eine Studie mit einem neuen Mittel mit Famotidin, hieß das, und das hat den Abbau dieses bewährten Heilmittels gehemmt. So gab es eine Überdosis und das hat die Leute getötet. Das war das gleiche Muster wie auch in den Studien Recovery und Solidarity zu Corona. Da wurde direkt eine Überdosis dieses guten Heilmittels, Hydroxychloroquin oder einfach HCQ, gegeben und die Menschen sind gestorben. Und so konnte man sehen, dass diese Studie gefälscht worden ist von diesem Studienleiter, der eben das gute, bewährte Heilmittel hatte auf der einen Seite und das neue Mittel. Bei Corona war es Remdesivir. Und das konnten wir nachweisen. Und das Gute ist, dass wir schon dieses Muster durchbrechen konnten und sehen konnten, dass der gleiche Mensch, der dann sogar in der Zeit ja noch FDA-Direktor, also zur Zulassungsbehörde, der Chef geworden ist, dass wir denen das nachweisen konnten. Das war das Muster. Und das war wichtig, dass wir eben auch vorherige Verbrechen aufklären, denn immer wieder müssen sie die gesunden Heilmittel wegnehmen.
Also im Grunde genommen war es die Vorausschau, die dazu beigetragen hat, das Ganze gleich im Keim zu ersticken. Wer trägt denn dann den zweiten Punkt vor?
Der zweite Punkt wird mein Kollege Sucharit Bhakti geben mit der Überschrift: Wir gehen in die Offensive.
Ja, weil wir wussten, dass dieser Angriff geplant war, haben wir gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Nun ist es so, dass dieser militärisch-medizinische Komplex hat eine Waffe und das ist die RNA-Impfung. Viel mehr Waffen haben sie nicht. Und diese Waffe kann jetzt vernichtet werden. Und das ist das, was wir tun werden im Vorfeld. Wir greifen an. Denn die mRNA-Impfung ist jetzt absolut verletzlich. Erstens, laut Robert-Koch-Protokoll vom 27. April 2020 war es intendiert, diese Impfstoffe einzuführen. Und da steht wortwörtlich, relevante Daten werden erst Postmarketing erhoben. Das ist gleichzusetzen mit der Aussage, wir werden einen Massenmenschenversuch durchführen. Das haben sie getan. Das dürfen sie aber nicht. Das ist gegen Nürnberg. Zweitens, es wurden DNA von Bakterien entdeckt. Und diese Entdeckung von Plasmid, bakterielle DNA, ist bestätigt worden in vollem Umfang, jetzt auch in deutschen Laboratorien, bei den deutschen Chargen. Ganz wichtig ist die jüngste Entdeckung, die kommt vom Team unseres Vereins im WGFD. Es ist erst vor einer Woche erschienen als wissenschaftliche Publikation, die zeigt, dass die Gene, die eben als Pakete abgegeben werden, milliardenfach in den Körper, aufgenommen werden von menschlichen Zellen und dass diese Gene tagelang funktionsfähig sind, sodass über längere Zeit diese Zellen genetisch modifiziert sind. Es ist eine Definition der genetischen Modifikation eingetreten. Und es ist nicht erlaubt, Menschen genetisch zu modifizieren. Drittens ist es auch klar geworden, dass diese bakterielle DNA ein Genelement enthält, das die Krebsbildung fördert. Und wir werden in die Offensive gehen. Ich hoffe sehr, dass es möglich sein wird, dass Untersuchungsausschüsse im Parlament gebildet werden, hoffentlich bald in Österreich, und dass nur eine einzige Frage behandelt wird, nämlich war die Zulassung des Impfstoffs überhaupt rechtens? Und die Antwort wird in wenigen Tagen auf dem Tisch sein, natürlich nicht. Und damit gibt es keine Zulassung für diese RNA-Impfstoffe und damit sind sie entwaffnet. Sie haben keine Waffe. Das ist das, was wir zu tun gedenken.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Bhakti. Dadurch, dass Sie in diesem Untersuchungsausschuss herausgefunden bzw. als Ergebnis herausgebracht haben, dass die Zulassung nicht rechtens war, haben Sie den Vorgang einer neuen Epidemie, einer neuen Pandemie sofort im Keim erstickt.
Das ist die Intention, ja.
Alles klar. Dann als nächstes.
Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, und das haben wir bei der Corona-Pandemie gesehen, ist, wir haben es zusammengefasst unter dem Stichwort Entwarnung. Eine der wesentlichen Waffen bei der Corona-Pandemie war die Panikmache, die Verbreitung von Panik, von Angst, dass praktisch vermittelt worden ist, dass jeder tot umfallen kann etc. und das muss beseitigt werden. Bakterien sind bekannt, multiresistente Bakterien sind lange bekannt. Jeder von uns trägt im Körper mehrere Kilo Bakterien, Pilze, Viren herum. Das ist ganz normal. Das hat unser Immunsystem im Griff. Bakterielle Infektionen sind auch normalerweise gut beherrschbar. Deswegen ist es wichtig zu vermitteln, dass man entsprechend angemessen reagiert. Kranke müssen behandelt werden. Kranke, schwer Infizierte müssen auch vielleicht einmal isoliert werden. Aber diese Infektionen sind normalerweise gut behandelbar. Und was man nicht tun kann und muss, ist auf einmal die gesamte Bevölkerung wegsperren, alles zusperren. Gerade im gegebenen Beispiel, im Fallbeispiel, wo es 30 Infizierte in Hamburg geht, deswegen eine Millionenstadt zuzusperren bei bakterieller Infektion ist Wahnsinn, ist überhaupt nicht angemessen. Und deswegen ist es wichtig, das zu vermitteln, dass man medizinisch reagiert, dass man sinnvoll reagiert, angemessen reagiert und dass man da nicht übertreibt und völlig übers Ziel hinausschießt wie bei Corona.
Dr. Strasser spricht die Verhältnismäßigkeit an und dann gehe ich mal davon aus, obwohl es normalerweise Ladies First heißt, kommt der Höhepunkt, das Beste zum Schluss.
Ja, wir haben auch im Zuge der Maßnahmenerarbeitung eine Initiative gegründet, der haben wir den Namen Aufatmen gegeben und wir haben die Menschen eingeladen durch die uns zur Seite stehenden mutigen Journalisten von den aufklärenden, alternativen, unabhängigen Medien, dass die Menschen sogar in diesem Jahr einen gesünderen Lebensstil als je zuvor lernen konnten, da sie aufgeklärt worden sind über was in ihrem Essen drinnen ist, über Schädlichkeit von Zusatzstoffen in der Nahrung ihrer Kinder. Die Menschen wurden motiviert, sich mehr zu bewegen. Sie wurden durch Instruktoren auch in persönlichen Treffen mit mehreren Menschen in Gruppen, in Parks konnten sie auch trainieren, so dass ihrem Zustand, ihrem Alter auch entsprechend war. Eine besondere Zusammenarbeit hat sich auch mit den Aktivisten ergeben. Diese haben eben auch zu Zehntausenden die aufgeklärte Bevölkerung motivieren können, auf die Straßen zu gehen, hier zu symbolisieren, dass sie sich nicht fürchten und dass sie gemeinsam eine starke Kraft sind, die in diesen vielen Monaten jetzt noch gesünder wie zuvor wurden.
Ein sehr schöner Begriff, aufatmen. Damit habt ihr jetzt vier Maßnahmen beschrieben. Gibt es noch eine fünfte?
Ja, ich würde gerne abschließend zu dem, was Maria gesagt hat, betonen, dass es keine Pandemie überhaupt geben kann. Es ist nicht möglich. Es gibt kein Bakterium und auch kein Virus, das das schafft, hat es auch noch nie gegeben. Die besonders gefährlichen Bakterien und Viren stranden, weil die Leute sterben. Das Einzige, was man machen muss, ist zu isolieren und dann ist die Pandemie sofort gestoppt, im Keim erstickt. Es wird nie eine Pandemie geben. Dann sollten die Leute einfach mitnehmen, für immer, dass in dieser wunderbaren Welt sie ihr Genom ausleben können. 106 Jahre für den Mann, 115 Jahre für die Frau. Wenn sie bloß ihr Leben nicht selbst verkürzen, durch zu viel Essen, zu viel Trinken, zu viel Rauchen und schlecht leben. Und das ist etwas, was wir unbedingt nach Hause bringen wollen.
Vielen herzlichen Dank. Und wir kommen noch zur Frage 2, zur Gruppe der Mediziner. Was waren denn die 5 entscheidenden Schritte in den ersten 2 Monaten? Gerade das erste Handeln ist ja von elementarer Bedeutung. Was steht da auf Ihrem Papier?
Ja, das fasse ich nur kurz. Gerade mein Kollege Bakti hatte gesagt, wir gehen in die Offensive. Das war das Wichtige, dass wir nicht nur wie die Kaninchen vor der Schlange dort sitzen, sondern dass wir in die Offensive gehen. Der wichtigste Schritt war, wie meine Kollegin Hübner-Mock es auch sagte, dass wir Initiativen gegründet haben zur Aufklärung und dass die Menschen dadurch sogar gesünder und gestärkter aus diesen ganzen kriminellen Machenschaften herausgegangen sind als vorher. Und das mussten wir auch sofort mit den anderen Gruppen, mit den Aktivisten, mit den Medien, mit den Juristen sofort angehen. Das war wichtig. Ein weiterer Punkt war, dass wir die Aufklärung komprimiert zusammenfassen, verständlich zusammenfassen, und zwar in einem Buch und auch in einer Strafanzeige. Und als letztes, dass die Verbreitung der Aufklärung auf breiter Front geschah, dass wir die Aufklärung inhaltlich verbreiten konnten, wie zum Beispiel auch, dass diese Strafanzeige von den Bürgern genommen worden konnte und mit den einzelnen Polizisten auf den Revieren auch diskutiert werden konnte, wo die Menschen selbst dorthin gegangen sind und dass sie die Aufklärung tatsächlich verbreitet haben. Denn wir wussten ja im Voraus, ja, dass es diesen Angriff geben wird. Wir haben es vorher schon beschreiben können. Und zum Schluss kann man einfach sagen, sind die Verbrecher bekannt, dann haben sie ausgespielt. Und das ist der wichtige Punkt. Sie müssen bekannt werden, dann haben diese ausgespielt und das war zum Glück auch der Fall bei die das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, bei diesem Vorfall in Hamburg, Schigellen aus Shanghai.
Herzlichen Dank, Herr Schöning. Frage 3 und 4 stellen wir mal zunächst zurück, wenn wir auch die anderen Fachbereiche gehört haben und wenn es darum geht, unseren Zuschauern ganz konkrete Hinweise zu geben, was sie tun können. Kommen wir zum nächsten Bereich und den hat der Robert parat.
Ja, vielen Dank, Thomas. Dann gehen wir mal rüber zur Gruppe der Aktivisten. Wenn ich jetzt so schaue, was habt ihr denn für 5 wichtigste Maßnahmen aus eurem Fachbereich, um diese Vision 2025 zu verwirklichen?
Ja, danke. Wir werden jeweils die Antworten einzeln geben. Der erste Punkt ist, dass es während der jetzigen Zeit bis zum Vollenden der Vision 2025 ein konstantes Aufbauen von Mithelfern, Organisationsstrukturen, Vereinen und Initiativen braucht, um so viel wie möglich an mobilisierendem Organisationspotenzial zu haben, damit, wenn es wieder heiß hergeht, wir auf diese Kräfte auch zurückgreifen können.
Ja, und um das erreichen zu können, ist es ganz wichtig, dass wir eine dezentrale, sichere Kommunikationsplattform aufbauen, die eben nicht vom System abgeschaltet werden kann. Also Telegram ist ja, hat ja 2 Funktionen gerade in unserer Bewegung. Viele nutzen es noch, um sich intern zu organisieren. Und das zweite ist die andere Funktion des Mobilisierens. Also ich spreche jetzt hier gerade um diese interne Kommunikationsplattform. Wir wissen, dass ja viele Aktivisten auch immer wieder verhaftet werden. Telegram ist nicht verschlüsselt und aus diesen Telegram-Chat-Verläufen werden viele Vorwürfe konstruiert, die dann Menschen ganz lange ins Gefängnis bringen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir da sichere, dezentrale Strukturen aufbauen. Am Beispiel von Element und Matrix nennt sich dieses Protokoll. Einige, die hier sitzen, haben ja schon oder nutzen das schon. Und dass wir uns eben auch auf Kontenkündigungen, Kontensperrungen vorbereiten und dort eben mit Bargeld und Bitcoin reagieren, dass wir die Menschen darauf vorbereiten, dass sie eben diese Organisationen, die handlungsfähig sein möchten und bleiben müssen, dazu gehört eben auch die Finanzierung, dass man dort eben als Alternative zum Bankensystem auch die Menschen in Bitcoin ausbildet.
Also Aufbau einer eigenen Infrastruktur, um sich gegen all diese Machenschaften zu wehren. Eine Bitte noch vielleicht ein bisschen lauter sprechen, dass wir hier auch alles mitkriegen.
Ja, sorry, dann habe ich es zu leise gemacht. Genau, also das eine ist die Kommunikation sicherstellen, sichere Kommunikation sicherstellen und das zweite sind die Finanzierungsströme sicherstellen. Mhm. Für beides gibt es schon sehr gute Lösungen, aber wie immer ist eben der Schulungsaufwand da und der Systemwechsel. Keiner verlässt ja gerne die Komfortzone und probiert dann neue Systeme aus. Das heißt, da muss man aktiv immer wieder motivieren und auch kleine Schulungsvideos anbieten.
Mhm. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Punkt.
Ja, dann bleibt noch die Kommunikation untereinander hier mit diesem Kreis. Hier ist ja auch sehr viel Expertise, zum Teil zu hoch für die Menschen, die wir ansprechen wollen und noch erreichen möchten. Wir sind in der Information bei den Prozenten geblieben bis heute, trotz aller Bemühungen, die wir erreichen konnten. Aber das reicht nicht aus. Wenn wir bis zu dem Zeitpunkt noch mehr Menschen auf die Straße bringen können oder interessieren können, ist das natürlich von Vorteil. Deswegen sollten wir auch die Kommunikation so anpassen, dass wir mehr Menschen erreichen, also auch Themen ansprechen, die sie interessieren und nicht mit der Tür ins Haus fallen. Dafür haben wir noch Zeit jetzt bis dahin, die Kommunikation über die Medien, da brauchen wir also auf eins und alle anderen, dass wir hier strategisch vorgehen und das sorgfältig aufbauen, um mehr Publikum zu erreichen. Die Möglichkeiten, das Wissen haben wir, die Vernetzung ist da. Wir könnten also alle miteinander sofort losschlagen, aber es wäre vielleicht dann noch zu wenig. Man muss dann auch nacharbeiten noch mit all den Leuten, die wir haben, nochmal 2 Monate Montagsdemos machen. Das kann nicht an dem einen Tag alles gelaufen sein. Und wir würden dann die Kommunikation über diese Mega-Demo zum Beispiel, die wir dann in Deutschland oder in Österreich jeweils machen würden, würden wir Leute losschicken mit dem entsprechenden Aufgabenstruktur, wie sie zu Hause dann weiterführen können. Dazu gehören auch die Flyer und solche Dinge. Man kann auch die Parteien ansprechen, die sich gegen die Impfung aussprechen, die sich gegen Krieg aussprechen. Das ist wohl auch mehrheitsfähig, so dass wir durchaus hier noch ein breiteres Publikum erreichen können und mehr Unterstützung. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. In Österreich sieht man das durchaus, dass da Stärke aufgebaut werden kann mit den Parteien. In Deutschland sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber da ist noch ein langer Weg. Auf jeden Fall, wir sind aktiv und wir wollen auch richtig reinhauen.
Okay, es geht also um den Transmissionsriemen, wie wir die Informationen überhaupt auf die Straße bringen, über die Menschen zu erreichen. Ja, vielen Dank.
Lass mich bitte noch eins. Also wir sind uns nicht uneinig darüber, dass man mit Parlamentariern zusammenarbeiten sollte.
Okay.
Wir sind uns nur darüber, wir haben diskutiert, wie wirkungsvoll das werden kann oder nicht wirkungsvoll. Das ist das Einzige. Also die Zusammenarbeit muss natürlich auch mit den parlamentarischen Institutionen stattfinden. Da herrscht Einigkeit, das wollte ich nur auch nochmal sagen. Also die natürlich mit uns gemeinsam arbeiten möchten. Aber wir werden uns natürlich auch nicht übernehmen lassen. Das war so das
Optimum. Okay. Ja, danke für die Klarstellung. Ja, dann kommen wir zu den Punkten von den ersten zwei Monaten. Was waren da die entscheidenden Schritte, um dieses große Szenario abzuwenden?
Ja, also sobald der Lockdown bekannt wurde, gab es sofort am nächsten Wochenende eine Großdemonstration. Beziehungsweise es gab zwei, eine in Österreich oder drei, ich spreche jetzt mal für den Vertreter, der nicht hier war, auch in der Schweiz, also in allen deutschsprachigen betroffenen Gebieten, gab sofort in einer Stadt eine zentrale Großdemonstration. Wir haben uns in Deutschland dafür entschieden, die nicht in Berlin zu machen, sondern wir würden die in Ostdeutschland machen, entweder in Thüringen oder in Sachsen, weil dort die Polizeikräfte unserer Meinung nach nicht so aggressiv vorgehen wie in Berlin. Ziel dieser Großdemonstration ist einfach, die Information zu verbreiten, wie kann es dann sofort dezentral weitergehen. Das heißt, ab dann aktivieren sich sofort die Montagsspaziergänge. Dort eben den Druck auf der Straße, wie wir es auch gelernt haben, zu dezentralisieren und natürlich auch um uns als Organisatoren zu schützen, in der Form, dass, wenn diese Dezentralisierung stattfindet, die Bewegung nicht so angreifbar ist, wie wenn es eine zentral finanzierte und gesteuerte Organisation ist.
Du greifst auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurück mit Demonstrationen in Berlin, nehme ich an, ja. Was gibt's noch für einen Punkt, der in den ersten Monaten ganz wichtig war?
Ja, und zwar zunächst einmal ist es wichtig, die Demo-Teilnehmer selbst auszubilden, dass sie erkennen, was hat die Polizei vor. Will sie kesseln, will sie demobilisieren, will sie Bilder generieren, die der ganzen Sache schaden. Es geht also darum, vorab oder in dieser Zeit auch Videos zu machen, um klarzustellen, so erkenne ich einen Kessel, so komme ich möglichst unbeschadet raus und was ist das Ziel der Demonstration, nämlich in Bewegung bleiben und welche Strategien gibt es dafür. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Ausbilden der Demo-Teilnehmer, damit es auch egal ist, wenn sie die Organisatoren festnehmen oder in irgendeiner Form festsetzen, dass die Demo weitergeht und weiterhin effektiv ist. Und ein zweiter Punkt ist der intradisziplinäre Austausch von Organisatoren. Das heißt, die Weitergabe von Informationen in diesen zwei Monaten nach der Megademo, die dann dezentral wird, an die dezentralen Organisatoren, damit die aus der Strategie von Polizei, Medien und Behörden lernen und Fehler nicht wiederholen, sondern die Informationsweitergabe sehr gut funktioniert.
Ein unglaublich wichtiges Mittel, den, fein kann man nicht sagen, aber die Methoden und Maßnahmen des Staates zu erkennen, um daraus dann die nächsten Schritte zu machen. Ja, habt ihr noch Punkte aus den ersten zwei Monaten?
Ja, zumal wir, das haben wir aber nicht ausdiskutieren können, zumal wir hier ja mit hoher Fachkompetenz besetzt sind, würden wir uns wünschen, mehr Unterstützung zu bekommen. Wir haben sie ja im Einzelfall auf Anforderungen immer bekommen, aber vielleicht kann man auch Dinge gemeinsam planen, um mehr Power auf die Straße zu bringen. Ihr werdet ja alle immer mit viel Applaus begrüßt und vielleicht kann man auch was gemeinsam tun. Wir müssen damit rechnen, dass wir diese Megademo nicht als Bühnenveranstaltung hinbekommen. Vielleicht kriegen wir keine Bühne, vielleicht werden uns alle möglichen Dinge, die wir bisher kannten, abgesprochen. Aber deswegen suchen wir uns auch den richtigen Platz aus. Trotz allem, wenn auch hier alle dabei wären, wenn so eine Demo losgeht, erste Reihe oder wie auch immer, dass wir alle zeigen, wir sind da. Und wir versuchen inzwischen auch, Leute noch dazu zu bekommen über eine andere Argumentationsschiene.
Okay. Waren das die 5 Punkte der ersten 2 Monate? Einer kommt noch, ja.
Geht jetzt. Genau, und was es auch gibt, es gibt in diesen ersten 2 Monaten wöchentliche Treffen mit einem Ansprechpartner aus jedem Cluster hier persönlich, wo wir eben unsere Strategie abstimmen. Und uns ist ganz wichtig, dass diese Treffen dann auch persönlich stattfinden und dass man jede Woche dann gemeinsam die Strategie, die Learnings festlegt und dass jeder einzelne Ansprechpartner aus dem einzelnen Cluster dann auch verantwortlich ist, diese Informationen in seinem Teams wieder weiterzugeben, sodass eine einheitliche Sprache auch entsteht. Weil wir müssen ja leider sehr flexibel auf das Geschehen reagieren. Und wenn die Information dann nicht fließt, wenn man sagt, die Stadt hat sich jetzt geändert, weil dort Militärkräfte zum Beispiel zusammengezogen werden oder weil es doch nicht funktioniert und man muss die Stadt schnell ändern, muss einfach die Kommunikation sehr gut und klar sein. Und da halte ich weder Online-Meetings noch irgendwelche Telefonkonferenzen für zielführend, sondern sind wirklich die persönlichen Treffen, wo man die Dinge dann auch
bespricht. Ist das logistisch nicht zu herausfordernd, wenn man da quasi sich immer auf der Straße treffen möchte?
Naja gut, es ist einfach so, es gibt ja von der Gegenseite ein Lagezentrum. Ich glaube, wir brauchen auch eins. Und von dort, dort sollte man sich dann auch abstimmen können in einem sicheren privaten Raum.
Okay, vielen Dank. Ja.
Damit das nicht missverstanden wird, wir reagieren in dem Falle auf einen sinnlosen Angriff auf die Menschen in unseren Ländern. Wir haben nicht vor, irgendwie Gewalt oder so etwas zu planen. Ganz im Gegenteil, wir sind, wie wir bisher auch fahren, auf eine friedliche Begegnung mit der Politik aus, damit wir die überzeugen, diese Dinge einzustellen und auch den Schaden nicht größer werden zu lassen. Also es ist eher eine, sagen wir mal, passive Aktivität. Es geht nicht von uns aus, dass wir irgendwelche Umstürze machen wollen und den Virus dazu benutzen, sondern umgekehrt. Wir wollen schützen. Ihr klärt alle auf und wir sind dabei, mitzuhelfen. Das ist die Richtung.
Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt zur dritten Frage.
Nein, die dritte und vierte machen wir.
Alles klar. Ja, ja, alles klar.
Zusammen. Vielmehr kommen wir zur dritten Gruppe nach diesen 3 Herren, die Tausende von Menschen auf die Straße gebracht haben. Als Aktivisten kommen wir nun zur Gruppe der Analysten, die Tausende von Menschen Woche für Woche vor die Monitore bringen. Normalerweise wäre diese Gruppe etwas größer gewesen. Sie ist gesprengt worden durch die verspätete Anreise von Dr. Paul Brandenburg. Und so trafen 2 in dieser Gruppe zusammen, bei denen man von geballter Kompetenz sprechen kann. Ernst Wolf und Markus Krall. Da sind wir jetzt sehr gespannt, was aus dieser Ecke kommt. Was waren die 5 wichtigsten Maßnahmen Ihres Fachbereichs, um die Vision 2025 zu verwirklichen?
Also wir haben beschlossen, dass ich erstmal anfange, weil Markus Krall ist ja für seine spitze Zunge bekannt. Der wird dann die Höhepunkte setzen im zweiten Teil. Also für uns Analysten ist einfach wichtig, dass die allererste Entscheidung ist wichtig gewesen. Wir müssen nicht nur analysieren, sondern wir müssen informieren. Also wir müssen den Schritt vom Schreibtisch wegwagen und uns in die Öffentlichkeit begeben und da die Leute dann über das informieren, was tatsächlich da im Hintergrund passiert. Und das Schöne an der ganzen Situation ist ja, wir treffen da nicht irgendwie auf jungfräuliches Gebiet, sondern die Leute haben ja schon mal so etwas mitgemacht. Die haben ja schon eine Pandemie erlebt. Und diese Pandemie wird in den Köpfen der Leute auch immer noch verankert sein. Und diese Pandemie hat Folgen gehabt. Und ich glaube, dass wir da den Mainstream-Medien überhaupt nicht glauben dürfen, sondern ich glaube, dass die Resistenz bei einer neuen ausgerufenen Pandemie, der Widerstand in der Bevölkerung unendlich viel größer sein wird, als wir uns das jetzt vorstellen können. Also alleine die Tatsache, dass viele von den Maßnahmen damals inzwischen entlarvt sind als etwas, das überhaupt nichts mit der Gesundheit zu tun hat. Dann die vielen Fälle von Nebenwirkungen, die aufgetreten sind. Also wenn ich mich in meiner eigenen Familie und in meiner Umgebung da umhöre, dann merke ich, dass viele Leute, die am Anfang also alles geglaubt haben, inzwischen sehr, sehr kritisch sind und tatsächlich selber auch Angst haben vor dem, was da passieren könnte, wenn es zu einer neuen Impfung kommt. Also wir werden auf jeden Fall auf sehr fruchtbaren Boden stoßen. Und deswegen denke ich, für uns ist es ganz wichtig, immer wieder den Rückbezug zwischen der neuen Pandemie und der alten Pandemie aufzuzeigen. Und aufzuzeigen, dass die Akteure im Grunde genau gleich handeln wie damals, auch wenn es dann vielleicht andere Firmen sein werden. Wahrscheinlich werden es wieder die gleichen Firmen sein, weil dieser Markt wird von ganz wenigen ganz großen Firmen beherrscht. Also ich glaube, dass wir da also sehr schnell diese Beziehung werden herstellen können und dass die Leute deswegen also auch noch kritischer sein werden, als sie ohnehin in diese Sache hineingehen werden. Dann ganz wichtig da ist die Tatsache, dass wir damit rechnen müssen, dass unsere Informationen dann irgendwie zurückgedrängt werden. Also wir erleben das ja jetzt schon, dass wir ganz stark zensiert werden, dass unsere Reichweite beschnitten wird. Ich denke, wenn so eine neue Pandemie ausgerufen wird und wir dann tatsächlich ähnlichen Erfolg haben sollten wie in der Vergangenheit mit unseren Videos, dann werden uns die Möglichkeiten da der öffentlichen Information sehr schnell genommen werden. Und das heißt, wir müssen dann sehr schnell umstellen. Und ich glaube, da wird dann werden wir ganz schnell auf ganz alte Kommunikationsmittel umstellen müssen. Ich denke, da werden wir die Druckerpresse irgendwann mal wieder aufrufen müssen, möglicherweise Flugblätter herausgeben, wo wir unsere Informationen dann an die Öffentlichkeit geben. Aber wir haben es jetzt in der Vergangenheit auch schon erlebt. Also ich habe ja mal für die Basispartei kandidiert und da haben wir auch ein ähnliches Problem gehabt. Und da haben wir das ganze Problem so gelöst, dass wir QR-Codes genommen haben, dass wir Plakate gemacht haben mit QR-Codes. Und wenn man auf diese QR-Code gegangen ist, dann hat man die Informationen im Internet bekommen. Und die konnten da tatsächlich damals auch irgendwie scheinbar nicht gelöscht werden. Also auf diese Weise konnte man sich da helfen. Und ich denke, da müssen wir einfach mit ganz vielen, besonders jungen Leuten, die so technikaffin sind, zusammenarbeiten, um zu lernen, wie man diese ganzen Möglichkeiten da umgeht. Ganz wichtig ist natürlich auch bei dem Film, den wir da gesehen haben, dass wir da auch auf die Hintergründe weisen, weil diese neue Pandemie ist ja ähnlich erklärt worden wie die alte. Angeblich ist in China irgendwas passiert, aus China kommt irgendwas herüber. Ich glaube, da sollten wir den Leuten auch gleich von Anfang an ziemlich klar machen, dass tatsächlich diese ganzen großen Spieler da sich gegenseitig in die Hände spielen. Also wir wissen ja, dass China die härtesten Maßnahmen in der Corona ein Plandemie da durchgesetzt hat und dass China da nicht der Widersacher gewesen ist, sondern der Mitspieler. Interessant, also die handelnden Akteure in China sind fast alle aus der gleichen Schule, nämlich das zweitgrößte Kontingent an Young Global Leaders des WEF kommt aus China. Nach den USA kommen die aus China. Dann glaube ich, dass es ganz wichtig gewesen ist, Netzwerke ins Leben zu rufen. Also Netzwerke von Leuten, die diese ganzen Zusammenhänge erkannt haben und die dann auch sehr wissbegierig sind. Also wir haben das in der letzten Pandemie gemerkt. Da sind sehr viele Leute dann plötzlich auf politische Zusammenhänge gestoßen, die sie vorher überhaupt nie interessiert haben und brauchten dann tatsächlich Austausch. Und da sind sehr viele so kleine Austauschbörsen entstanden. Und ich glaube, da sollte man größere Netzwerke rausmachen. Ich glaube, diese Netzwerke sollte man dann wirklich bundesweit etablieren und da auch sehr viel dazu beitragen, dass die sich überall, also auch über die einzelnen Länder hinweg miteinander vernetzen. Dann muss man natürlich auch ein paar konkrete Maßnahmen annehmen und wir kommen ja aus der Ökonomie und in der Ökonomie ist es auch wichtig, sich um sein normales Leben zu kümmern, also um das Einkaufen und auch um die Lebensmittel und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass man da Tauschbörsen einrichtet, weil wir müssen immer damit rechnen, wenn so etwas ausgerufen wird, beim nächsten Mal wird die Gegenseite nicht sich ruhig verhalten, die wird sich auch nicht so angenehm verhalten wie beim letzten Mal, sondern die wird mit ziemlicher Härte losschlagen. Und wenn wir es dann schaffen, tatsächlich die Leute dazu zu bringen, dieser Härte sich entgegenzustellen, dann wird das Ganze sehr schnell ziemlich heftig eskalieren. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir die Leute immer darauf hinweisen, dass sie friedlich bleiben, dass sie aber unbedingt passiven Widerstand leisten sollen. Also ich glaube, passiver Widerstand wird ganz ungeheuer wichtig sein. Also die Maßnahmen teilweise nicht erfüllen, also einfach nicht mitmachen, aber sich dem widersetzen, was von einem da verlangt wird. Und diese ganzen Netzwerke können dann übergehen in sogenannte, sagen wir, Bürgerkomitees. Und wenn wir diese Bürger, das wäre dann unsere Aufgabe wiederum, diese Bürgerkomitees dann miteinander zu vernetzen. Also für uns wird es wichtig sein, Information zu transformieren in Kommunikation. Einerseits zwischen uns und den Leuten und die Leute auch in die Lage zu versetzen, sich miteinander kommunikativ auseinanderzusetzen. Okay.
Ja, wir haben am Anfang ja so eine Art Lageanalyse hingestellt. Und da waren zwei Eckpunkte
die waren sehr deutlich. Das eine ist, dass die Widerstandsbereitschaft höher sein wird als beim letzten Mal, weil die Menschen schon voraufgeklärt sind und weil sie ja schon mal gesehen haben, was für eine Art staatlicher Gewalt wir vor uns haben. Und gleichzeitig aber einen sehr viel höheren Grad an Unterdrückungswillen durch die Politik. Und deswegen haben wir uns an der Stelle auch mit den Voraussetzungen und Systemvoraussetzungen der staatlichen Machtausübung auseinandergesetzt. Und diese Systemvoraussetzungen, die betreffen insbesondere Dinge wie Verkehr, Versorgung, Entsorgung, Kommunikation und Gewaltmonopol. Und die Kernfrage ist, wie kann man mit friedlichen Mitteln, mit passivem Widerstand diese Systeme überlasten? Beispielsweise Verkehr, Knotenpunkte blockieren, Personen, Fahrzeuge, Hindernisse, Straßenstilllegungen, ja, machen ja unsere Freunde von den Klimaklebern auch, ja, nicht in der illegalen Weise, wie die das machen, aber einfach durch die schiere Masse der Menschen. Versorgung und Entsorgungssysteme anzugehen ist problematisch, da machen wir deswegen keine Vorschläge, und zwar deswegen, weil es eigentlich fast nicht möglich ist, hier innerhalb des legalen Rahmenwerkes was Vernünftiges zu entwickeln. Dann das Thema Kommunikation. Auch der Staat und seine Unterdrückungsmechanismen, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, ist auf interne Kommunikation angewiesen. Die kann zum Beispiel angegangen werden durch Massentelefonate, durch Überlastung von Behördenleitungen, durch Notrufe, durch Klingeln an der Türe, durch wir überlasten euch einfach. Wir wollen jetzt alle was von euch und wir wollen es alle zugleich. Dann das Thema Gewaltmonopol. Und ist auch relativ leicht zu überlasten, und zwar durch Massenverstöße auf niedrigem Level, also auf Ordnungswidrigkeiten-Level. Und Subversion durch Kommunikation in die Sicherheitskräfte hinein. Ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle allerdings, den haben wir mal unter dem Stichwort Salzgitter 2 hier notiert. Diejenigen, die vielleicht schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben, die erinnern sich vielleicht, es gab zu Zeiten, als die DDR noch existierte, eine Institution in Salzgitter, die sich mit den Verbrechen und Vergehen der dortigen Politiker, Behördenleiter und Behördenmitarbeiter dokumentarisch auseinandergesetzt hat. Und das war der DDR-Führung immer ein ganz großer Dorn im Auge, weil sie zu Recht Angst davor hatten, dass dort die Dokumente gesammelt werden, die sie dann, mit denen man sie dann zur Verantwortung ziehen würde, wenn die Sache mal vorbei ist. Und so kam es ja auch. Was wir brauchen, ist eine analoge Infrastruktur auf einem internationalen Server-Environment, auf dem öffentlich einsehbar Dokumente abgelegt werden über Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit, Rechtsbeugung mit den entsprechenden Personen, mit den entsprechenden handelnden Personen, sodass sie also wissen, dass die Sache nie mehr aus der Welt geschafft werden kann, weil das Internet vergisst nicht. Und dann eben eine öffentliche Datenbank der Täter mit Dokumentation der Taten. Im Prinzip haben wir sowas ja im Zuge der Corona-Situation auch schon mal gesehen, ganz ähnlich. Es lief damals unter dem Stichwort, wir haben mitgemacht. Das ist nichts anderes als das. Aber wir stellen uns das eine Hausnummer größer vor, professioneller, elektronischer, einsehbarer WikiLeaks auf Dope. Dann natürlich das ganze Thema Demonstrationen. Da war so ein bisschen die Frage, was ist die richtige Abgrenzung zu dem Aktivismus-Thema. Aber wir haben uns auch da Gedanken gemacht über die Systemhaltbarkeit. Also wie überlasten wir das politische System an der Stelle? Natürlich gewaltfrei. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also einmal der Fokus ist eben nicht der Bundestag oder das Kanzleramt, sondern der Fokus sind vielleicht Wohnorte von Politikern, Megafonverwendung statt Bühne. Megafon ist leicht zu transportieren, schwer wegzunehmen, wenn es viele sind. Ja, nachts Töpfe schlagen in den Fenstern, altes südamerikanisches Konzept. Und dann die Frage, welche Zielobjekte hat man denn für seine Demonstrationen? Behörden, Polizei, Gesundheitsämter, Parlamente, Rathäuser, Häfen, Flughäfen, Politikerwohnungen, beteiligte Unternehmen, insbesondere Pharmaunternehmen, Medien und dann nicht zu vergessen auch Teil des zivilen Widerstandes, das ökonomische System. Also Steuerstreik, Unternehmenmaßnahmenstreik, auch da gibt es viele passive Möglichkeiten. Zum Thema Aufklärung der Bevölkerung wurde jetzt schon relativ viel gesagt. Das muss ich, glaube ich, an der Stelle nicht wiederholen, außer dass man möglicherweise von den Linken an der Stelle lernen könnte, wenn man die Kommunikation stärker ad personam richtet. Das heißt also, sich einzelne Personen, die sich besonders durch den Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung auszeichnen, herauspickt und die dann einer massiven ad personam-Kampagne unterwirft. Und das Ganze vielleicht kombiniert mit investigativem Journalismus, das heißt also mit Aufdeckung, so wie wir es gerade jetzt bei Herrn Kramer vom Verfassungsschutz in Thüringen gesehen haben. Und auch eine Gebäudedemaskierungsstrategie. Was heißt das? Es gibt ganz viele Gebäude, wo Dinge stattfinden und die Leute wissen gar nicht, was da so stattfindet. Oftmals fensterlose Gebäude mitten in der Stadt. Es gibt aber die Möglichkeit rauszufinden, wenn man da recherchiert, und man könnte die Bevölkerung immer aufklären, wo denn da sowas ist. Ja, so dass sich da vielleicht spontan Demonstrationen bilden etc. Was auch ganz wichtig ist aus unserer Sicht, ist, dass man jetzt schon eine Infrastruktur für den Widerstand aufbaut, um das dann zu ermöglichen. Was ist das konkret? Geheime Druckzentren mit eigener Strom- und Wasserversorgung, Papier- und Druckmittel, eine Offset-Druckerei zur Massenproduktion von Flugblättern, ein Transportnetzwerk clandestiner Natur, also zum Beispiel Piggypack auf normale noch laufende Logistik hinten drauf geschnallt, ohne dass es jemand mitkriegt. Server im sicheren Ausland für Salzgitter 2, WikiLeaks-ähnliches Zeugenmeldesystem, Klammer Whistleblower, und eine systematische Analyse der Verwundbarkeit staatlicher Infrastruktur, die erforderlich ist, um einen Unterdrückungsapparat dieser Natur aufrechtzuerhalten. Und jetzt auch schon Flugblätter für Szenarien, verschiedene Szenarien entwerfen und dezentral lagern, damit man sie nicht mehr durch die Republik transportieren muss, wenn es dann soweit ist. Das war so im Wesentlichen das, was wir aus dieser Verwundbarkeitsanalyse abgeleitet haben.
Ihrem Gesichtsausdruck zu schließen, hat Ihnen die Aufgabe Spaß bereitet?
Ich bin halt ein böser Mensch.
Und Sie wissen schon, diese Veranstaltung hier wird ja sicherlich auch von anderen Medien nachher aufgegriffen. Ich sehe schon die Schlagzeile in einer großen deutschen Tageszeitung: Markus Krall empfiehlt Topfschlagen.
Ja, ich finde, Topfschlagen ist eine super Sache und sehr musikalisch, wenn man es gut macht.
Sie haben jetzt jede Menge Maßnahmen aufgezählt. Was sind so die 5 entscheidenden Schritte gerade in den ersten 2 Monaten nach Ausrufung dieser Pandemie?
Ich denke, der allererste wichtige Schritt ist, dass wir vorbereitet in das Ganze hineingegangen sind. Und zwar ist es ja so, dass wir alle immer die Lage beobachten, was so in der Politik passiert, was in der Medizin passiert, was in der Gesellschaft passiert. Und solche Dinge passieren nicht über Nacht. Also so eine Pandemie wird nicht über Nacht eintreffen, sondern da wird es kleine Anzeichen vorher geben. Und wenn man diese Anzeichen dann richtig deutet, dann wird man zum richtigen Zeitpunkt auch mit gewisser Vorbereitung da in diese Sache hineingehen. Und was die konkreten Maßnahmen angeht, da denke ich, dass die erste wichtigste Maßnahme ganz am Anfang war, dass wir uns voll darauf eingestellt haben, dass man uns den Saft in den sozialen Netzwerken da abdreht und dass wir dann auf Flugblätter setzen. Also diese Kombination von Flugblatt und QR-Code wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein, auch für weitere Aktionen. Dann ganz wichtig war für uns eine besondere Maßnahme. Wir haben nämlich ein Flugblatt entworfen, und zwar mit einer bestimmten Zielgruppe. Und diese Zielgruppe, das ist die Polizei. Wir wissen ja, dass in der letzten Pandemie die Polizisten teilweise relativ heftig reagiert haben auf die Demonstranten. Wir wissen aber auch, dass die Polizisten selber sehr unter Druck gesetzt wurden durch die ganzen Maßnahmen, also durch die Impfpflicht. Und dass viele Polizisten heute auch der ganzen Sache sehr kritisch gegenüberstehen. Und ich glaube, in diese Kerbe haben wir damals unglaublich gut gehauen, indem wir ein spezielles Flugblatt entworfen haben, nur für Polizisten, an denen wir gesagt haben, wofür sie missbraucht wurden bei der letzten Pandemie, wofür sie in dieser Pandemie gebraucht werden und was ihre Aufgabe eigentlich ist und ob sie tatsächlich das mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Das ist jedenfalls ein recht erfolgreiches Mittel gewesen. Und ich denke, das könnte man vielleicht sogar auch ausweiten auf andere Berufsgruppen. Also ich glaube, dass die Berufsgruppe der Lehrer auch sehr gut beraten wäre, wenn sie so ein Blatt bekommen würde, weil ich weiß, dass sehr viele Lehrer unglaublich obrigkeitshörig sind, aber trotzdem aufgrund der Erfahrungen mit der letzten Pandemie inzwischen auch an dem zweifeln, was sie da den Kindern angetan haben. Also so viel die ersten 2 Punkte. Dann noch ein weiterer Punkt, der sich als sehr, sehr nützlich erwiesen hat, war eben die Einführung von Tauschbörsen. Weil diese Tauschbörsen führen nicht nur dazu, dass die Leute physische Dinge austauschen, sondern die führen auch dazu, dass die Leute sich miteinander austauschen, dass die Ideen miteinander ausgetauscht werden. Und vor allem, dass man merkt, dass man nicht alleine ist in einer solchen Situation. Das ist, glaube ich, eine der allerwichtigsten Sachen, dass man merkt, dass man ein Netzwerk hat und dass man merkt, dass andere Leute ähnliche Probleme haben wie man selbst. Dann steht man die Probleme auch viel besser und viel einfacher durch.
Vielen herzlichen Dank an die Analysten. Es war uns ein Vergnügen. Und damit, lieber Robert, kommen wir zur Gruppe der?
Zur Gruppe der Medienmacher. Wahrscheinlich auch mit einer der wichtigsten Punkte in diesem ganzen Planspiel, weil wir wissen, wie groß die Macht der Medien war in dem Rahmen des Geschehens der letzten Jahre. Deswegen die Frage an meine lieben Kollegen, was denn von euch da jetzt als die wichtigsten 5 Punkte erstmal ausgemacht worden sind.
Also das Wichtigste, was wir erkannt haben, ist, dass wir, was wir im Moment sehen, ist ja keine Maßnahme, auch bei Corona, sondern es ist eine Art Sitcom und da geht es darum, den Fehler zu finden. Also wir sind sehr gut gelaunt in diese nächste Pandemie hineingegangen und lassen uns diese Laune auch nicht nehmen, weil eine gute Laune bedeutet, Angst greift nicht mehr, das ist ganz wichtig. Dann haben wir erkannt, dass was die anderen tun, die gehen ja dahin, wo es weh tut, also nach Davos, das können wir auch, die arbeiten synchronisiert, das können wir auch. Weil man sagt ja, Wissen ist Macht und Nichtwissen bedeutet eben Ohnmacht oder die Erzeugung von Angst. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir schon im Vorfeld beschlossen haben, regelmäßig eine Chefredakteurskonferenz zu fahren. Da haben wir gute Tipps bekommen von den Aktivisten auf internen Kommunikationswegen, die nicht abgehört und abgestellt werden können. Sodass wir beschlossen haben, beim nächsten Mal werden wir aus 4 Fingern mindestens eine Faust machen. Und es gibt keine Kontaktschuld mehr bei den unterschiedlichen Medienmachern, sondern wir teilen die Informationen, wir arbeiten konkret zusammen. Das ist der entscheidende Punkt, denn alles, was es über die nächste Pandemie zu wissen gab, hat man ja über Medien erfahren. Und wir wollen raus aus den eigenen Blasen, die wir ja auch gebildet haben, sondern dass wir eben sagen, es gibt einen großen Server zum Beispiel, oder wo wir drauf zugreifen können, eine Art Agentur, wo wir alle Informationen hineinspielen. Aber egal, welches alternative Medium du konsumierst, du wirst an die Informationen kommen. Nicht, das habe ich verpasst, weil ich nur A, B oder C gucke. Das heißt, zum ersten Mal haben die Medien aufgehört, das, was sie in den letzten Jahren immer wieder doch gefahren haben, nämlich eine Art von Kontaktschuld. Mit wem habe ich dich gesehen? Redest du mit dem? Wir reden permanent miteinander, weil der entscheidende Punkt ist, die Waffe der Gegenseite steht darin, dass wir uns uneinig sind, dass wir Angst voreinander haben, dass wir uns spalten lassen. Das ist bei uns nicht mehr aufgegangen. Das heißt, wir haben da auf allen Ebenen zusammengearbeitet. Kontaktschuld gibt es bei uns nicht mehr, sondern im Gegenteil, wenn es hieß, hör zu, mit dem darfst du nicht reden, sind wir aktiv auf ihn zugegangen und haben ihn eingeladen. Also die letzte Kampagne, ich bin heute noch gut gelaunt, hat eigentlich dazu geführt, dass wir an immer mehr runden Tischen sitzen und man auf uns zeigt, der als böser Bube neben uns sitzt, das macht uns gar nichts aus. Im Gegenteil, ist eine Auszeichnung. Das heißt, wir haben die Art von Distanzierung aufgegeben und haben auch von anderen dahingehend gelernt, dass die sich auch zusammengeschlossen haben. Also wir arbeiten zusammen und lassen uns nicht von Dritten, die wir nicht mögen und die uns nicht mögen, erklären, mit wem wir nicht reden dürfen. Wir reden mit allen und verbreiten die Information an alle. Und wir haben es, weil es auch schon angesagt wurde, ganz klar auch erkannt, wir brauchen sehr viele unterschiedliche Wege, um diese Informationen zu verbreiten. Das können nicht nur digitale Medien sein, das müssen vor allem Mounted on Paper, die klassische alte Form 451, das muss wieder Papier sein. Das war der erste Punkt.
Ja, wird nicht einfach sein, diese Kontaktschuld sozusagen loszuwerden. Ja, da muss jeder über seinen eigenen Schatten springen, oder viele müssen über einen eigenen Schatten springen. Ja, aber bestimmt ganz, 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 ganz wichtig, dieses Thema. Ja, Elias.
Ja, der zweite Punkt, der uns als sehr wichtige Maßnahme aufgestiegen ist, ist sicher der Punkt mit dem, dass wir uns von dem Silicon Valley komplett unabhängig machen müssen. Das hat man jetzt gemerkt, direkt als diese Pandemie, also jetzt gerade in dem vergangenen Jahr hat man gemerkt, wie extrem gerade TikTok, Facebook, YouTube, wie die Zensurmasche angezogen wird und wie das nachher auch beim nächsten Mal ganz bestimmt eine Hauptstrategie ist, da die Reichweite runterzubremsen. Und hier ist ganz sicher eine Strategie, dass wir wirklich auf eigene Server setzen in den freien Aufklärungsmedien, dass jeder seine eigenen digitalen Server hat, aber dezentral, also Stichwort dezentral, dass wir nicht wieder eine Datenkrake bilden oder ein zentralistisches System, sondern wirklich jeder hat seine dezentralen Server, aber miteinander vernetzt. Ich sage so ein bisschen Beispiel, wie es mit Peertube läuft. Ich könnte auch noch Mastodon oder Blue Sky etc. nennen sie wirklich dezentrale Systeme, wo es nicht eine Datenkrake gibt. Und ganz wichtig, auch dort bei diesen Systemen soll der Download zur Verfügung stehen und möglichst, dass wenn die Server auch wieder abgeschaltet werden, dass das Volk diese wieder verbreiten kann. Stichwort zum Beispiel BitTorrent. Wir bei KlarTV haben vor ein paar Wochen so ein Projekt gestartet, dass die Besucher alle Sendungen runterladen können und selber wieder verteilen können. War auch ein Stichwort, das bei uns genannt wurde, mit diesen Torrent-Systemen einfach unabhängig werden, das eigene Social Media werden. Und wir müssen dieses neue Social Media bilden, weil man merkt, da ist eine zentrale Angriffsmöglichkeit, die dann runtergeschraubt werden wird. Aber eben nicht zentral, sondern aneinander und trotzdem vernetzt. Mhm. Das wäre eine wichtige Strategie, die wir hier als zweiten Punkt ausgearbeitet haben.
Logistisch eine große Herausforderung natürlich, aber danke für den Punkt.
Als alternative Medien haben wir sichergestellt, dass unsere Informationen niederschwellig, also auf möglichst einfachen Wegen an die Menschen kommen. Dabei, wir haben es heute schon einige Male gehört, haben wir uns nicht nur auf den digitalen Weg verlassen, sondern auch analog gearbeitet. Zum Beispiel wurden die wichtigsten Argumente als kopierbare Blätter vorbereitet oder als PDFs, die jeder selbst ausdrucken konnte. Und uns war auch wichtig, dass wir möglichst viele Menschen einbinden, sprich unsere Leser, unsere Seher, jeder konnte mitmachen. Wir haben die Bitte formuliert an jeden, informiere zwei weitere Menschen, und dementsprechend konnte wirklich jeder, der sich zumindest diese kleine Handlung zugetraut hat, mitwirken an der Verbreitung dieser wichtigen Daten. Wir haben geschaut, was gibt es für Experten, die eine Gegenmeinung zum System verlautbaren, und wir haben diesen kritischen Experten sofort eine Plattform geboten, ob das jetzt Ärzte oder Juristen waren oder auch nur einzelne Aktivisten. Und was auch sehr wichtig ist, und das haben wir in der Corona-Zeit gelernt, wir haben in dieser Pandemie die Größe und Dimension des Widerstands hervorgehoben, weil gerade zu Beginn von Corona war ja das Problem, dass sich viele alleingelassen gefühlt haben. Und wir haben als freie Medien gesagt, ihr seid nicht allein, ihr geht auf die Straße, geht zu Tausenden auf die Straße, zu Zehntausenden. Das heißt, wir haben wirklich alles daran gelegt, wirklich zu zeigen, wie die Demonstrationen auf den Straßen passieren. Und dadurch haben die Menschen Mut gefasst, festgestellt, sie sind alles andere als allein. Die Protestbewegung wird größer und ist dadurch immer größer geworden. Und die Strategie der Gegenseite, den Widerstand klein zu reden oder wegzureden, wurde damit sofort zerschlagen. Mhm.
Also Thema Sichtbarkeit, das war auch etwas, was bei der ersten Demonstration 2020 im August in Berlin war, dass die Menschen sich als große Masse begriffen haben. Ich glaube, wenn das die große Masse der Menschen dann versteht, dass sie eben nicht alleine sind mit dieser Meinung, das ist ein wichtiger Strategiepunkt. Ja, bin ganz deiner Meinung, ja.
Ja, Lachen ist gesund, und genau mit diesem Motto haben wir während der letzten Monate Millionen von Menschen erreichen können, denn nicht jeder interessiert sich für reine Informationsangebote, sondern Unterhaltung ist das, was die Menschen sehen wollen, und uns ist es gelungen, mit launig-lustigen Humor-Entertainment-Formaten, auch mit einem Zusammenschluss alternative Medien, die da vielleicht gemeinsam was Größeres auf die Beine gestellt haben, Millionen von Menschen im Lockdown zu erreichen. Und nicht nur das, sondern wir haben auch zu Dieter Bohlen gleich einen Kontrapunkt gesetzt, den Wendler wieder aktiviert und noch viele andere Prominente, die während Corona bereits angedeutet haben, dass sie da schon eine kritische Meinung haben, aber eben sich nicht wirklich getraut haben. Die haben wir jetzt alle aktiviert, und Dieter Bohlen hatte da wirklich wenig Einfluss im Endeffekt haben können.
Ja, super, vielen Dank. Lachen als beste Waffe, bin ich ganz deiner Meinung. Waren das die 5 Punkte? Habt ihr noch einen?
Einer noch. Ja, wir haben aus der Corona-Krise die Erfahrung gemacht, dass die Mainstream-Medien mit ihrem geballten Potenzial in der Lage waren, umfangreich Meinungsmache zu betreiben, Information und Desinformation gut zu vermischen, und ein Großteil der Zuschauer und der Bürger in Deutschland und anderen Ländern ist denen auf den Leim gegangen. Das haben wir diesmal anders gemacht. Wir haben frühzeitig angefangen, den Informationsfluss, die Recherche, die Arbeit der Mainstream-Medien nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu recherchieren, nachzugucken, wer ist da eigentlich der Experte, der angeführt wird, was für einen Hintergrund hat er. Ich erinnere mal an Herrn Droste und seinen Lebenslauf. Welche Reporter sind eigentlich da fachkundig? Wer hat sich da wirklich vor Ort informiert? Oder wer hat nur, wie ich es in meinem Leben so oft erlebt habe, den berühmten Aufsager irgendwo fernab allen Geschehens gemacht und dann mit einer Meinungsmache das Ganze noch beeinflusst? Das haben wir anders gemacht diesmal. Wir sind denen sofort hinterhergegangen und haben sie letztendlich entlarvt. Wir haben die falsch, Fehlinformation, Desinformation betrieben haben wir aufgedeckt. Das ging sehr schnell. Es war übrigens verhältnismäßig einfach, weil die Arbeiten und Praktiken eben inzwischen auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ziemlich mau geworden sind und der Einsatz dessen, wir haben das als ein Beispiel angeführt, die Berichterstattung des ZDF-Kollegen Elmar Thewissen zum Trump-Wahlkampf waren eindrucksvoll, weil selten hat ein Korrespondent, ein Fachkorrespondent aus Amerika so genial daneben gelegen wie der Mann und zwar nicht einmal, sondern gleich mehrere Male über Wochen hintereinander, das ist eine hohe Kunst, er hat es geschafft und wir haben das entsprechend auch in diesem Falle jetzt in Hamburg und bundesweit aufdecken können, auch in Österreich und der Schweiz und sind da den öffentlich-rechtlichen Anstalten und auch den privaten Medien, die man nie vergessen darf, NTV bei uns in Deutschland und Welt-TV hinterhergespürt. Das war sehr erfolgreich, aber nochmal, indem wir ganz gezielt direkt die Recherchen überprüft haben. Wir haben auch das Fachwissen der sogenannten Experten, die da angeführt werden, hinterfragt, was hat der wirklich für ein Fachwissen? Woher kommt der? Aus welchem Gebiet kommt der? Und wenn einer sagt, er ist Mediziner, dann wird mir ein Lungenexperte wenig was über Fußkrankheiten erzählen können. Und genau das haben wir gemacht und haben da festgestellt, dass da eine Vielzahl von Experten häufig bei den anderen abgeschrieben haben oder bei den anderen nachgeguckt haben. Dann haben sie ein Buch veröffentlicht und haben das wieder in Bezug auf den ehemaligen Experten veröffentlicht. Es war also eine kunterbunte Reihe. Das ist uns gelungen, in dieser Pandemie sehr schnell aufzuklären, Glaubwürdigkeit zu erschüttern und mit eigenen fachkundigen und guten und seriösen Argumenten zu konterkarieren.
Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Was ich glaube, ist auch ganz wichtig, dass wir uns als alternative Medien erkennen, welche Positionen wir mittlerweile haben. Also das Feedback, was kommt aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, wirklich überwältigend aus meiner eigenen Erfahrung. Und gerade die Medien, nicht nur, weil ich jetzt Teil davon bin, sondern dass wir da eben in Zukunft extrem drauf setzen, noch weiter das auszubauen, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir wirklich jetzt nicht nur alternative Medien sind, sondern konzernfreie Medien sind, die auch wirklich schon ein Standing haben in der Gesellschaft. Also ist mir ganz wichtig. Zweiter Punkt, die ersten zwei Monate. Da Stefan, möchtest du den ersten Punkt nehmen?
Da nehme ich den ersten Punkt. Wir haben auch hier wieder 5 Punkte ausgearbeitet. Der erste wichtigste Punkt in den 2 Monaten ist die große Herausforderung, dass wir handlungsfähig bleiben, unsere Arbeit weitermachen können und trotzdem nicht greifbar sind. Und das steht unter dem Stichwort Schutz der eigenen Leute. Wir müssen davon ausgehen, dass bei der nächsten Inszenierung oder wir sind davon ausgegangen, dass bei dieser nächsten Inszenierung die Drohungen der WHO beispielsweise, der EU oder auch nationaler Politiker oder Experten wahrgemacht werden, nämlich dass man die Desinformanten frühzeitig einkassieren wird. Also die Leute, die die Hintergrundinformationen bringen und die auch die Reichweite und die PS auf die Straße bringen, Leute reichweitenstark zu informieren, denen wird man versuchen, habhaft zu werden. Wir haben in der Runde ja Beispiele sitzen, wo man dann einfach unnötigerweise völlig illegal monatelang in Haft gehalten wird und man ist aus dem Spiel genommen. Das bedeutet, wir haben es bewältigt, dass wir trotzdem weiter senden können, weiter berichten können, aber die entscheidenden Personen nicht griffbereit waren und auch die Strukturen so aufgestellt waren, dass sie ohne die entscheidenden Personen funktionieren können, also dass auf eins weiterläuft, wenn ich mal nicht da wäre. Das haben wir organisiert. Wie, verrate ich nicht, weil Feind hört mit.
Ja, der nächste Punkt.
Ja, der nächste Punkt ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir bei all diesen Szenarien immer gut gelaunt sind. Wir sind einfach heiter. Uns kann man nicht mehr einschüchtern, sondern wir halten das für eine Art gespielter Witz und den wollen wir enttarnen. Deswegen, was wir gelernt haben aus der letzten tatsächlichen gespielten Pandemie, ist, dass wir diese ikonischen Ereignisse nicht nur diskutieren müssen, sondern dass wir sie von Anfang an einfach angreifen müssen, weil in der Regel sind das Szenarien, die sind wie in Hollywood gemacht. Also wir gehen dahin, haben uns diese ikonischen Ereignisse angeschaut und haben versucht, die in irgendeiner Weise zu entzaubern. Deswegen auch ein sogenannter Tatortcheck. Wir sind also quasi nach Hamburg gefahren, statt nach Bergamo, haben gesehen, wie ist denn da tatsächlich die Lage? Ist da der Ausnahmezustand oder wird da am Hamburger Hafen ganz normal weitergearbeitet? Und wir haben feststellen müssen, ja, eigentlich schon. Die Bilder, die wir gesehen haben, wurden gefilmt, hochpoliert. Eigentlich ist dort alles in Ordnung. Da haben wir aus Bergamo eben gelernt, nicht ganz am Ende diese Bilder patten mit den Ereignissen nicht zu tun, sondern von Anfang an dorthin gehen und die Quellen entzaubern. Das bedeutet auch, dass wir Menschen wie Herrn Drosten mal gecheckt haben, woher kommt er eigentlich? Und es gab auch so eine Art Merchandising-Artikel. Es gab so einen weißen Kittel und da konnte man so Panini-mäßig dann so die Sponsoren abheften. man zukaufen, dran machen, um dem Mann, wenn man ihn im Fernsehen tatsächlich sieht, ein Lächeln abzuringen oder uns ein Lächeln, ach, er schon wieder. Es war also sehr, sehr lustig. Wir haben uns da stark orientiert an einem Film wie Das Leben des Brian, Volksfront von Judäa, Judäische Volksfront und Spalter. So sehen wir auf das Ganze, denn in dem Moment, wo diese Figuren, wenn sie auftauchen, nur noch der Lächerlichkeit preisgegeben wurden, sind die Menschen auch bereiter, etwas zu riskieren. Also für uns war ganz klar, das, was die dort tun, können sie gar nicht wirklich gut. Sie können nicht wirklich das aufrechterhalten. Und in dem Moment, wo wir ganz frühzeitig hingehen und sagen, was sind denn die Experten, wer steht denn für was, was ist denn da tatsächlich, fangen die Leute an zu schmunzeln, zu lachen. Und wenn sie erkennen, dass sie ganz viele sind, sind sie auch bereit, darüber zu lachen, weil die Angst dabei flöten geht. Das war für uns ein entscheidender Punkt, dass wir das eben von Anfang an tun und ganz klar die Strategie Volksfront von Judäa fahren.
Nimmt auch den Punkt der Mediziner auf, von Anfang an die Panik zu vermeiden, dass den Menschen klar wird, in welcher Situation wir eigentlich sind und das Ganze umzudrehen dann eigentlich.
Ja. Ganz genau, ja.
Wunderbar, bitte.
Wir haben unsere Recherchen und Argumente präzise und einfach verständlich formuliert. Das bedeutet, wir haben versucht, nicht zu hoch gestochen in irgendeiner Fachsprache zu sein, sondern möglichst breitenwirksam agieren zu können. Und wir haben uns natürlich angesehen, wie funktioniert die Propaganda der Gegenseite. Die hat ja im Zuge der NATO zum Beispiel 40.000 Menschen mindestens unter Vertrag, aber die Regeln und Methoden sind dieselben. Wir haben uns zum Beispiel abgeschaut, mit der ständigen Wiederholung zu arbeiten und einfache, prägnante Argumente immer wieder zu wiederholen und unters Volk zu bringen. Und dafür haben wir eine eigene Sprache und eigene Wörter entwickelt, zum Beispiel Plandemie. Jeder weiß, was gemeint ist. Es ist ein ganz einfaches Wort. Ich muss dazu nicht seitenlang irgendwelche Vorlesungen halten, sondern nur dieses Wort erklärt vielen Menschen bereits, was gespielt wird. Und wir haben ebenso von der Gegenseite gelernt und mit einem gewissen Framing gearbeitet. Das heißt, wir haben alle Ereignisse auf unsere eigene Art und Weise eingeordnet und damit die Märchen und die Panikmache der Gegenseite entzaubert.
Mhm. Vielen Dank. Frank, bitte.
Ja, und insbesondere war hilfreich, dass wir uns gleich am Tag X, als klar war, hier kommt das nächste große Ding, sofort in einer freien Medienkonferenz, wo sich vor allen Dingen alle Chefredakteure alternativer Medien zusammengeschlossen haben, um über Inhalte, Narrative, Wordings und so weiter sich auszutauschen, dass da am Ende auch mehr Einigkeit nach außen demonstriert wird und eben auf Widersprüchlichkeiten verzichtet werden.
Gut, ja, dann das sind die Punkte der
Maßnahmen. Wir haben noch, einen letzten Punkt, ja. Den wir durchaus als wichtig erachten. Warum? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und nach der Devise haben wir die ernsten Themen, die die Menschen selbstverständlich in einer solchen Bedrohungslage beschäftigen, aufgenommen und haben dem das Spiegelbild der Lächerlichkeit entgegengesetzt, indem wir überzeugende Prominente kriegen konnten. Harald Schmidt hat sich zum Schluss auf unsere Seite geschlagen und gesagt, ich mache nur noch für euch. Und dann haben wir eine Sendung kreiert, wo genau all die Sprüche und die hohen Sprüche, die wir vorher, wie wir gerade berichtet haben, bei öffentlich-rechtlichen und anderen Privaten gesehen haben, konterkariert haben. Wir haben eigene Sendungen dazu konzipiert, die nichts anderes machen, als die im Grunde genommen armselige und damit auch lächerliche Berichterstattung beziehungsweise Äußerungen von Politikern. Ich sag mal, Frau Baerbock, da ist es einfach, da ist jeden Tag ein Fest, wenn man das als Komiker sich vornimmt. Aber es gibt ja auch andere große Schausteller wie Herrn Habeck und andere. Das haben wir genommen und haben daraus in Abgrenzung zu den seriösen Informationslinien ein quasi Unterhaltungsformat geschaffen, wo wir ganz gezielt zu den Hamburger Ereignissen prominente Leute, ideenreiche Leute mit einer Art komödialen Unterhaltungssendung gespiegelt haben und hatten damit sehr großen Erfolg. Nichts ist schöner, als wenn man in schweren Zeiten nochmal was zu lachen hat.
Vielen Dank, Herr Hampel. Vielen Dank den Medienmachern. Ja, der gute Launefunken, den die Mediziner anfangs ins Spiel gebracht haben, hat sich von Gruppe zu Gruppe verfestigt und jetzt sind wir dem Lachen schon richtig nah. Und wir kommen zur letzten Gruppe und da trifft es jetzt die Juristen, diesen gute Laune-Ball aufzunehmen. Und auch da die erste Frage: Was waren denn die fünf wichtigsten Maßnahmen im Fachbereich der Juristen, um die Vision 2025 zu verwirklichen?
Ja, zur Überraschung aller werden die Juristen jetzt nicht humorlos sein, sondern wir machen genau an der Stelle weiter und es ist was ganz Erstaunliches passiert. 5 Juristen saßen zusammen und wir waren uns in den Grundzügen einig. Diesen seltenen Effekt wollen wir jetzt transportieren. Jeder von uns wird also einen Punkt vortragen. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Wir haben aus der letzten Pandemie gelernt und da sind wir relativ humorlos und juristisch an die Dinge rangegangen und haben versucht, mit vielen Argumenten das alles aufzuarbeiten, haben den Auftrag aufgenommen, den die meisten an die Juristen gestellt haben. Die haben sich nämlich gedacht, da kommen ein paar findige Juristen und die reichen die nötigen Klagen ein und dann ist das Spektakel schnell zu Ende. Dem war ja dann nicht so. Das heißt, wir haben aus der letzten Pandemie gelernt und haben gelernt, dass der Gegner vor allem mit Angst operiert, Bilder streut, die auch zum Teil ganz eindeutig falsch sind, komplexe Vorgänge komplex belässt, um sie für die breite Masse unverständlich zu halten. Und da haben wir und viele andere haben dann auch die Mediziner versucht, mit vielen Argumenten zu antworten. Das hat alles nicht gefruchtet. Die Grundrechte wurden trotzdem eingeschränkt und deshalb nehme ich den ersten Punkt mal auf und gebe dann an die Kollegen weiter. Wir werden weiterhin aufklären, aber vor allem mit dem Ziel, die Menschen selbst zu ermächtigen. Das Wichtigste ist, dass jeder Einzelne erkennt, was er in der jeweiligen Lage, in der er sich in der Situation, also zum Beispiel im Lockdown befindet, tun kann. Und deshalb muss man in einfachen Worten juristisch komplexe Abläufe erklären, sodass jeder sofort sieht, was er tun kann und das dann auch wirklich selber tut und sich nicht auf die wenigen Juristen verlässt, die dann die Klagen einzureichen haben und man hofft dann, dass davon irgendetwas gut gehen wird. Der Staat wird nämlich wahrscheinlich seine Juristen bereits entsprechend gebrieft haben. Das wird auch in dieser Situation wieder so gewesen sein und es wird auch in jeder anderen Situation so sein, dass die Staatsräson als oberstes Gebot eben nicht gefährdet werden darf aus Sicht des Staates und das wird mit allen Mitteln umgesetzt. Da sitzen ängstliche Richter und die wollen möglichst eins nicht auffallen, nicht ihre Pension riskieren. Und dazu sind ja Beispiele gesetzt worden, wie schnell das gehen kann. Entsprechend haben wir daraus gelernt und werden eben weiter die Bürger darauf hinweisen, juristisch einfach erklärt, was jeder tun kann und klar machen, dass der Staat eben auf einer Basis existiert. Er ist nämlich eine Vereinbarung freier Bürger und hat ansonsten keinen Selbstzweck, ist auch nicht Gott oder irgendwie sonst gegeben, sondern kommt zustande, weil freie Bürger sich zusammenschließen und da darf jeder eben auch Nein sagen.
Ja, im Gegensatz zur Corona-Maßnahmenkrise haben wir dieses Mal den systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung rechtzeitig abgewehrt und wir haben das deshalb abgewehrt, weil wir vorbereitet waren. Wir haben von Anfang an in der Offense gespielt, wir haben nicht nur reagiert, wir haben agiert, wir wussten, was wir machen und wir wussten, wie wir reagieren mussten, weil wir aus der letzten Pandemie gelernt haben und weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Dieses Mal haben wir die Bilder dominiert, wir haben das Wording dominiert und wir haben auch das Spielfeld dominiert. Nicht nur die Juristen, sondern alle zusammen. Während bei der Corona-Maßnahmenkrise immer versucht wurde, uns auf ein Spielfeld zu setzen, wo wir nicht gewinnen konnten, haben wir es diesmal anders gemacht. Wir wussten als Juristen, wenn wir den normalen Weg gehen, Eilverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz, werden wir verlieren, egal was wir vortragen, egal welches Argument wir bringen. Wir werden verlieren, deswegen haben wir das dieses Mal nicht gemacht. Wir haben zwar Hauptsacheklagen eingereicht, weil wir natürlich die Beweise sichern mussten, auch für die historische Dokumentation dessen, was geplant war. Aber wir haben eben nicht den Fehler gemacht, wie wir es zum ersten Mal mit der Inszenierung gemacht haben zwischen 2020 und 2022, dass wir uns darauf verlassen haben, dass die Justiz funktioniert, weil die Justiz funktioniert nicht, solange wir nicht das mediale etwas besser kontrollieren, solange wir politische abhängige Staatsanwaltschaften haben. Und deswegen haben wir es dieses Mal anders gemacht. Deswegen waren wir dieses Mal erfolgreich. Wir haben viel mehr im Bereich Medienrecht gemacht. Wir haben mehr im Äußerungsrecht angegriffen. Wir haben die Meinungsfreiheit verteidigt. Wir haben das System mit den eigenen Waffen geschlagen, die es gab und die es immer noch gibt, zum Beispiel im Bereich Datenschutzrecht. Wir haben die Staatsräson ignoriert. Wir haben die Meinung immer gesagt, die wir hatten. Wir haben vor allem zusammengearbeitet. Das war ein ganz wichtiger Punkt, den auch teilweise die Vorredner schon gebracht haben. Diese Denkverbote, die man uns allen auferlegen wollte, die haben wir dieses Mal ganz gezielt ignoriert. Wir haben mit jedem geredet. Wir haben das Framing komplett ignoriert. Wir haben die Kontaktschuld abgelegt und wir haben thematisch für das gemeinsame Ziel zusammengearbeitet, um eben diesen Angriff auf die Freiheit nicht nur national, sondern international abzuwehren, indem wir friedlich diesem System Widerstand geleistet haben und zusammen unsere Grund- und Freiheitsrechte erfolgreich verteidigt haben.
Ich gehe zu einem konkreten Punkt. Wir haben bereits gehört, wir Juristen können hier sehr viel tun. Wir haben hier als einen Aspekt den Angriff auf die Menschenrechte durch den Gegner. Dieser Angriff muss konterkariert werden. Jetzt stellt sich die Frage, kann man das einfach, indem man direkt im Auftrag, meinetwegen eines Klienten, eine Klagebeschwerde etc. erhebt, kann man dann erwarten, dass damit dieser Eingriff beseitigt wird, wenn ich sage, okay, du bist, hast den Geldstrafe bekommen wegen Maskentragens und jetzt gehe ich her und mache für dich einen Einspruch und dann wird das aufgehoben. Nein, das ist nicht der Fall. Vergessen Sie bitte den Rechtsstaat. Wir haben gesehen, dass er nicht mehr funktioniert. Die entscheidenden Behörden gehen auf unsere Argumente nicht ein. Das heißt aber nicht, dass wir keine solchen Klagen oder Beschwerden machen sollten. Man kann es auf einem anderen Wege erreichen. Wenn ich einen Gegner habe, der mir in seinem Angriff massiv überlegen ist, dann muss ich darüber nachdenken, wo seine Ressourcen liegen und seine Ressourcen reduzieren. Ich muss ihn hinten austrocknen. Wie geht das? Beispiel, wir haben mit unserer Anwaltsgruppe eine Vielzahl an Musterschreiben für Beschwerden, für Einsprüche etc. ins Internet gestellt. Die Leute konnten praktisch gratis, die konnten uns anrufen und sich von uns gratis Ratschläge holen, praktisch gratis große Mengen an Einsprüchen erheben. Sie konnten große Mengen an Beschwerden erheben. Das war für die Gegenseite enorm belastend. Ich habe ein Papier, in dem die Chefin der Verwaltungsrichter, des Verbandes der Verwaltungsrichter, im Zusammenhang mit dem Impfpflichtgesetz erklärt hat, das stemmen wir nicht. Bei der Masse an Rechtsmitteln, die wir erwarten müssen, ist es nicht möglich, dass wir mit dem jetzigen Personalbestand durchkommen. Wir bräuchten mehrere hundert zusätzliche Planstellen. Dann war das Impfpflichtgesetz weg. Es ist ganz wichtig zu fragen, wo hat der Gegner die Ressourcen, um diese Ressourcen auszutrocknen durch ein Überangebot an juristischen Verwicklungen, die man macht. Das ist das, was diejenigen von euch, die sich mit Computern beschäftigen, als Denial of Service kennen. Man muss halt dafür sorgen, dass ein, so habe ich es als Student noch kennengelernt, als wir das gemacht haben, Faxgerät mit Walzen, unser Flugblatt geknickt, zusammengeklebt auf der Rückseite und das ist halt bei unserem Faxgerät über die Walzen gelaufen. 300 Mal, 400 Mal, 500 Mal, dann haben die Faxgeräte in den Ministerien abgeschaltet, weil sie überlastet waren. Daher kommt Denial of Service. Das ist eine sehr gute und empfehlenswerte Methode, mit der man immer durchkommt, wenn man sie nur genügend effektiv einsetzt.
Herr Dr. Brechli, vielen Dank dafür. Wir haben wieder eine ganze Menge gelernt, wie man die Ressourcen des Gegenspielers schwächen kann. Insbesondere gefällt mir der Ausdruck von hinten austrocknen sehr, sehr gut. Jetzt scharren da noch zwei Ihrer Kollegen mit den Hufen, die auch noch gerne ihren Beitrag leisten wollen. Schalten Sie mal bitte Ihr Mikrofon ab und ich vermute mal, jetzt kommt Frau Dr. Barner.
Ja, eine der Maßnahmen war, Danke zu sagen. Danke, dass die aktuelle Lockdown-Maßnahmen jetzt uns so wunderbar daran erinnern, was mit Corona passiert ist. Wir sagen Danke an die Erinnerung für den Missbrauch bezüglich des Missbrauchs des Gesundheitsschutzes. Wir erinnern uns jetzt wieder an den Missbrauch des Infektionsschutzgesetzes. Wir sagen Danke, dass wir erinnert werden, im Hinblick auf den Missbrauch der Institutionen wie RKI und WHO. Wir erinnern uns an die Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit und Vortäuschung von Wissenschaftlichkeit angesichts der RKI-Files, die uns ja noch ganz aktuell im Kopf sind. Wir erinnern uns, dass die WHO von einem Generalsekretär geleitet wird, der des hundertfachen Völkermords in Äthiopien angeschuldigt wird. Wir sagen danke, dass uns diese wiederholte Inszenierung einfach daran erinnert. Und daran erinnert, wie sehr Corona das Vertrauen der Bürger beschädigt hat und damit der Staat sein Vertrauen verspielt hat. Und wir sagen danke dafür, dass wir uns daran erinnern, wir sind der Staat. Wir sind keine Marionetten. Wir sind Bürger mit Rechten, und zwar Abwehrrechten gegen den Staat. Ganz oben natürlich verankert in der Menschenrechtserklärung, und wir werden, und dafür sagen wir auch danke, es nicht mehr zulassen in diesem Lockdown, dass die Menschenrechte in einer so ungeheuerlichen Art und Weise verletzt werden, wie in dem letzten Corona-Lockdown. Denn wir erinnern uns, und auch dafür haben wir danke gesagt, auf unser Recht zur Selbstbestimmung, darauf, dass wir eigene Entscheidungen über unseren Körper, über unser Leben und darüber, wie wir uns vor Bakterien schützen können. Dafür sagen wir danke, dass die Menschen, die vielleicht noch bis dato Vertrauen hatten oder vielleicht noch nicht ganz daran geglaubt haben, dass es hier um alles geht, bloß nicht um unsere Gesundheit, ja, beispielsweise die antimikrobiellen Resistenzen. Wir erinnern auch daran und oder werden uns daran erinnern, dass Heiko Schöning in seinem Buch oder ich in meinem Buch darauf schon hingewiesen haben, dass diese antimikrobiellen Substanzen und Resistenzen im Pandemievertrag enthalten sind. Und sie werden finanzialisiert, kapitalisiert. Es geht ums große Geschäft. Und deswegen haben wir danke gesagt, dass wir daran erinnert werden, denn wir können hiermit jetzt auch die Menschen noch abholen und wachrütteln, die es bislang nicht geglaubt haben.
Danke. Vielen herzlichen Dank für diese Perspektive, Frau Barner. Dankbarkeit an den Tag zu legen und daraus weitere Schlüsse abzuleiten. Ihr Nachbar zur Linken hätte beinahe schon das Mikrofon gebissen. Der will jetzt auch unbedingt seine Meinung kundtun. Herr Ludwig, bitte.
Nein, ich höre gerne zu. Ja, der letzte Punkt auf unserer Liste ist, dass wir aus der Corona-Krise gelernt hatten und deswegen völlig anders in diese neue Krise gestartet sind. Und das war aus juristischer Sicht der erfolgreiche Weg. Nämlich, wir haben ausgenutzt, dass die andere Seite die Illusion einer Rechtsstaatlichkeit und einer Demokratie aufrechterhalten muss. Das heißt also, die andere Seite muss so tun, als ob es eine Demokratie und ein Rechtsstaat wäre. Und deswegen haben wir Möglichkeiten, gerichtlich oder mit Rechtsschutz gegen bestimmte Maßnahmen vorzugehen. Unser Fehler bei der Corona-Pandemie, den haben wir dieses Mal nicht mehr gemacht, war, dass wir Eilverfahren geführt haben. Mit den Eilverfahren haben wir dem Staat die Möglichkeit gegeben, Flöcke einzuschlagen, die dann die Medien auch transportieren konnten und sagen konnten, ja, alles, was der Staat macht, ist richtig. Deswegen haben wir bei dieser Krise auf Eilrechtsschutz verzichtet und haben gesagt, wir machen nur noch Hauptsacheverfahren, und in den Hauptsacheverfahren müssen Zeugen angehört werden. In den Hauptsacheverfahren müssen wir mündlich angehört werden. Und das kann nicht hinter verschlossenen Türen in Gerichtssälen, sind ja keine Gerichtssäle, sondern in den Büros der Richter gemacht werden. Das heißt also, wir haben zwei Dinge gemacht. Wir haben nur zugelassen, dass wir die Menschen aufgeklärt haben, die Menschen sich gewehrt haben. Deswegen musste der Staat die Menschen verklagen, aber die Menschen konnten sich dann in diesen Verfahren vor dem Staat verteidigen. Das heißt, sie standen auf einmal dem Staat Auge in Auge, im Auge gegenüber und konnten sagen, was sie wollten. Das heißt also, wie ihr alle wisst, Sucharit Bhakti wurde wieder angeklagt und konnte aber den Richtern klar sagen, wie die Rechtslage ist. Und darüber konnten die Medien dann berichten. Es ist nicht mehr heimlich gelaufen wie bei der Corona-Pandemie noch. Und wir haben nur Hauptsacheverfahren gemacht, weil Hauptsacheverfahren bedeutet, wir kommen an die Informationen ran. In einem Hauptsacheverfahren muss der Staat uns nämlich sämtliche Dokumente, die ihm zur Verfügung stehen, auch zur Verfügung stellen, damit wir uns ordnungsgemäß verteidigen können. In einem Eilverfahren muss er das nicht. Und Das war das Problem. Und das heißt, weil der Staat, und wir wussten vorher, wir saßen zusammen und haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat macht es wie in Rumänien, das war ja gerade Dezember 24. In Rumänien hat der Staat gerade die Rechtsstaatlichkeit aufgegeben, also er lässt die Maske fallen. Oder er tut weiterhin so, er sei ein Rechtsstaat. Und dann muss er mit uns zusammenarbeiten. Und das haben wir gelernt. Und das heißt, wir haben ihn zur Zusammenarbeit gezwungen. Und deswegen sind die Informationen, und das konnten ja die alternativen Medien gerade auch berichten, konnten wir die Informationen viel, viel besser nach außen tragen, als wir es noch zur Corona-Pandemie gemacht haben. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Ludwig. Bleibt die Frage 2 noch. Was waren die 5 entscheidenden Schritte in den ersten 2 Monaten angesichts der fortgeschrittenen Zeit? Bitte ich um kurze, knappe, präzise Antworten.
Ganz kurz, also wir haben es ja im Grunde schon gesagt, wir haben die Punkte eigentlich schon in den bisherigen Antworten mit eingebaut. Also wir haben gesagt, was die Kollegin Bahner deutlich gemacht hat, wir konnten an gemachte Erfahrungen erinnern während der Corona-Zeit und die haben wir wachgerufen und da hat jeder Erfahrungen gemacht, hat gesehen, wie schnell die Grundrechte weg sind und das haben wir nochmal deutlich hervorgehoben und das hat jedem eben klar gemacht, das darf ein zweites Mal auf gar keinen Fall passieren. Der Kollege Prichlig hat auf die Formulare und die Musterschriftsätze hingewiesen. Wir haben eine Hotline bereitgestellt, wo Menschen, die Rechtsfragen hatten, sich entsprechend erkundigen konnten. Also es gab genügend Möglichkeiten, selbst tätig zu werden. Und der Kollege Heinz und Kollege Ludwig und ich selber haben darauf hingewiesen, dass die Kommunikation der wichtige Punkt ist und trotzdem eben die richtigen rechtlichen Schritte ergriffen werden müssen. Und die müssen eben so erklärt werden, dass jeder versteht, was passiert. Das haben wir natürlich in einer entsprechend gut vorbereiteten und von vornherein schon aufgestellten Kommunikation bewerkstelligt und sind nicht wie beim letzten Mal immer einen Schritt erst hinterhergelaufen, sondern wir waren zuerst mit unserer Information da und haben dafür gesorgt, dass nicht nur die Bilder dominieren, die von der anderen Seite zur Verfügung gestellt werden, die eben falsch waren, die man als falsch entlarven konnte, die aber trotzdem in der Welt waren. Stichwort die Bilder aus Bergamo, die es ja so nie gab, die was ganz anderes gezeigt haben. Wir hatten dieses Mal schneller eigene, bessere, positive Bilder, die den Menschen dann eben auch die nötige Hoffnung gegeben haben und nicht nur die Angst in der Welt gelassen haben.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Christ. Es gibt eine Frage, die die Zuschauer wahrscheinlich am meisten interessiert. Was kann ich selbst als einzelner Mensch tun im Fall einer solchen Pandemie? Das war die Frage 4 in der Gruppenarbeit. Und wir wollen nochmal zurückgehen zu den Medizinern. Aber auch hier die Bitte angesichts der fortgeschrittenen Zeit, kurz, knapp und präzise zu antworten. Die Frage lautet konkret aus der Sicht der Zuschauer. Was waren die wichtigsten 3 Dinge, die jeder Einzelne tun konnte, um die Vision 2025 zu erreichen?
Wir haben 3 Sachen identifiziert, was jeder Einzelne tun kann. Und der erste wichtige Bereich, das war den gesunden Menschenverstand behalten. Und das hat Kollege Strasser wunderbar zusammengefasst, dass wir die Angemessenheit behalten für Ärzte im medizinischen Handeln, aber auch jeder Einzelne, dass man da doch die Kirche im Dorf lässt, den gesunden Menschenverstand dort einfach behält. Also Entwarnung und Angemessenheit, erstens. Die zweite Sache, die jeder machen konnte, das war, dass sie sich an Initiativen beteiligt haben. So wie Kollegin Hübner-Mock da auch richtig sagte, die Initiative Wir atmen auf. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, sie sind aktiv gewesen und letztendlich hat sich die Gesundheit der Menschen sogar noch gestärkt aus dieser gefälschten Pandemie Shigellen aus Shanghai. Und das dritte, das war das informierte Lachen. Mein Kollege Bhakti und ich, wir haben jedem Einzelnen dazu geraten, das informierte Lachen anzuwenden. Und das hatten wir schon früher einmal geschafft, wie bei der WHO-Ausrufung der Affenpockenpandemie. Ja? Da haben wir gesagt, ach, die haben wieder Hunderttausende von Impfdosen bestellt und ein Kind fragte, gibt's denn hier so viele Affen? Und alle haben gelacht. Und das ist die Souveränität, die wir damit geschaffen haben. Und dieses informierte Lachen zum Schluss, das resultierte in zivilen Widerstand. Und das Wort Streik hat für jeden Einzelnen wieder eine Bedeutung erlangt. Werden die Verbrecher bekannt, haben sie ausgespielt.
Wunderbar, vielen Dank.
Herr Bhakti, aber bitte.
Dankeschön. Ich dachte, ich tönte. Es ist jetzt bekannt, am Anfang des Jahres 2025, dass die Impfung eine gefährliche Körperverletzung ist und dass führende Politiker dieses geplant und durchgeführt haben. Diese Politiker, ich rede jetzt, ich denke, wir sind jetzt im Dezember 2025, nicht wahr? Diese Politiker wurden im Februar 2025 nicht wiedergewählt. Und dadurch gab es eine totale Erneuerung in der Politik und die Demokratie erlebte ein Wiedergeburt. Das ist vielleicht das Wichtigste, was ihr gemacht habt, um Vision 2025 zu erreichen. Dann, ich habe nachgefunden, die Angstmacher haben euch in der Gewalt gehabt. Ihr habt gelernt, Angst aus eurem Leben zu bannen und die Panikmache zu meiden. Sei das Politiker oder Medien, habt ihr ausgeschaltet. Und dadurch habt ihr zurückgeführt, und das ist mein dritter Punkt, zur Menschlichkeit.
Dann gebe ich gerne weiter die Frage an die Aktivisten. Was kann der Einzelne tun? Was sind eure konkreten Vorschläge?
Ja, der Hauptvorschlag aus meiner Sicht ist, dass man alternative Medien stärkt. Auf der einen Seite gleichzeitig die Reichweite und Glaubwürdigkeit von den Systemmedien reduziert, indem im ganzen Zeitraum bis 2025, bis zum Ausbruch dieses Vorfalls immer wieder kommuniziert wurde, es geht um einen Plan, auch CBDCs einzuführen, es geht hier um eine Deindustrialisierungsstrategie, es geht darum, Frühsexualisierung, Geschlechterverwirrung und so weiter in die Menschen hineinzupflanzen. Und weil alternative Medien diese Themen immer wieder aufgegriffen haben, wurde die vorgegebene Staatsmeinung immer schwächer und wurde immer mehr entlarvt. Und dadurch ist das dann auch bei der nächsten Pandemie nicht gegriffen. Und die Menschen haben das auch als vordefinierte Staatsmeinung entlarvt, weil dauerhaft gezeigt wurde, dass es hier nur um Meinungsmache geht und man den Medien nicht mehr geglaubt hat, sondern den Alternativmedien.
Ja, die Demos waren immer große Friedens- und Freiheitsfeste. Die Menschen waren sehr kreativ, haben große Plakate gemalt, waren gut gelaunt, haben diese ganze Sache nicht mehr ernst genommen. Dadurch ist das Ganze relativ schnell in sich zusammengefallen, weil die aus den Fenstern geschaut haben und gedacht haben, warum machen die da draußen alle so große Feste, während ich hier vom Fernseher sitze und Angst habe. Ich guck da doch mal raus und mache mit. Das ist dadurch gelungen natürlich auch, dass viele Flugblätter verteilt wurden. Also jeder Einzelne hat sich abends Zeit genommen, wieder die Informationen, die Flugblätter zu verteilen, mit den Informationen, die aus den Medien gekommen sind, aber auch aus den Analysten, von den Analysten. Und zu guter Letzt haben sich alle auch mit Bitcoin beschäftigt und haben damit die finanziellen Möglichkeiten der Freiheitsbewegung unterstützt, so dass es nicht abgeschaltet werden konnte und dass wir weiter handlungsfähig waren.
Eine Bitte von unserer Seite, von der Organisation an alle Teilnehmer der Demos, dass ihr bitte alle Informationen, die wir hier aus diesem Kreis ja auch bekommen, die hochkompetent sind und richtig sind, auch an ihre Freunde, Verwandte, Bekannte weitergeben. Ich glaube, die Zeit, dass man auf Widerstand stößt, nachdem so viele Dinge klar sind, was die Impfung anbelangt und so weiter, dass diese Informationen weitergegeben werden. Wir stellen die Flugblätter bereit und alle sollen fleißig verteilen, weil die Leute, die wir noch nicht erreicht haben, sehen die alternativen Medien nicht. Aber die Flugblätter, ich glaube, das ist ein gutes Mittel. Vielleicht fällt uns noch mehr ein. Aber dass es die Leute, die zur Demo gehen, auch aktiv jetzt ihren Beitrag leisten können.
Mhm. Vielen Dank. Dann darf ich den Ball gleich weitergeben an die Gruppe der Analysten. Herr Wolf, was wären Ihre Top 3 der wichtigsten Dinge für uns?
Ich kann es ja mal kurz machen. Also ich denke, das Wichtigste ist, sich selbst informieren. Dann das Zweite, diese Informationen an andere weiterzugeben. Und dann drittens, ins Handeln zu kommen. Das ist ganz wichtig. Oft wird mir dabei vorgehalten, also wenn man sich jetzt informiert, dann kriegt man ja Angst. Also schöner ist es, die ganzen Dinge nicht zu verstehen. Es ist genau umgekehrt. Also richtige Angst hat nur der, der nicht genau weiß, was um ihn herum vorgeht. Mhm. Wenn man einmal das ganze Spiel durchschaut hat, dann weiß man auch, dass die Gegenseite auch nur mit Wasser kocht und dass die Gegenseite zurzeit in großen Schwierigkeiten ist und dass das auch historische Möglichkeiten der Machtveränderung eröffnet. Und deswegen würde ich eben sagen, also sich selbst informieren, andere informieren und dann vorwärts gehen und alle Angst ablegen.
Wunderbar. Herr Kral, ich nehme an, Sie schließen sich dem an. Genau, wunderbar. Weil wir gerade so in der Reihe sind, machen wir gleich weiter bei den Juristen. Wer trägt von Ihnen vor?
Wir tragen alle vor, würde ich sagen. Aber es wird ganz einfach werden. Wir haben auch ganz einfache Botschaften, es geht relativ schnell. Man kann in den Bereichen als Einzelner was tun, wo man sich aufhält. Man muss also den Kreis wählen, in dem man sich bewegt, und da kann man mit anderen Menschen sprechen. Und da ist der erste Punkt, den anderen, denen man begegnet, deutlich und immer wieder zu sagen, wiederholt zu sagen, wir alle sind der Staat, wir müssen nicht das tun, was uns jemand vorgibt, wir sind keine Marionetten, wir haben alle einen Kopf auf unseren Schultern, können damit denken, können selbst entscheiden.
Ja, und die Menschen haben gelernt, die Verfassung schützt dich, wenn du die Verfassung schützt. Das heißt also, nicht jemand anderen die Verfassung schützen lassen, sondern sich selber als aktiver Verfassungsschutz sehen und zu sagen, meine Grundrechte sind meine Freiheitsrechte und die schütze ich dadurch, dass, jetzt ist Beate dran.
Die schütze ich dadurch, dass ich drei Dinge tue. Erstens Fernseher aus, zweitens rausgehen, schauen, ob die Nachbarn noch leben, drittens einen kühlen Kopf bewahren und am Ende also drei Dinge tue, nein, nein, nein sagen.
Jawohl, das nehmen wir gerne so auf und dann bitte noch Markus Heinz.
Ja, wenn ich dazu noch anschließen darf, das war nämlich auch dieses Mal der Unterschied. Die Menschen haben gelernt, Nein zu sagen. Sie haben Nein gesagt zu Kontaktschutz, sie haben Nein gesagt zu Demoverboten, sie haben Nein gesagt zur Ausgrenzung, sie haben Nein gesagt zu den Staatsmedien, zu den Konzernmedien, sie haben Nein gesagt zum blinden Gehorsam. Sie haben nicht mehr mitgemacht und deswegen haben wir diese Krise dieses Mal verhindert und den Angriff auf unsere Freiheit zurückgeschlagen, erfolgreich zurückgeschlagen.
Wunderbar, vielen Dank. Und dann interessiert mich sehr, was die Gruppe der Medienmacher so als letzten Punkt noch
hat. Dr. Prickling.
Ach so, ja, jetzt.
Ganz kurze Bemerkung nur. Wir müssen verstehen, dass ein Minister nicht unser Herr ist, sondern unser Angestellter. Er ist nichts weiter als der Prokurist einer GmbH mit Namen Republik Österreich und kann wie ein Prokurist einer GmbH selbstverständlich rausgeschmissen werden. Ich sage ganz kurz eine Anekdote aus meiner Ausbildungszeit. Da hat mir ein befreundeter Richter gesagt, da sagt mir doch in einem Amtshaftungsprozess der Anwalt der Republik, Herr Rath, vergessen Sie nicht, für wen ich hier sitze. Und ich sag zu ihm, natürlich weiß ich, für wen Sie hier sitzen. Für die Republik Österreich, eine juristische Person wie der Turnverein Alte Donau. Das muss man auch einmal in der Form reflektiert haben.
Dankeschön. Dankeschön. Und dann als letzten Punkt dann eben die Gruppe der Medienmacher. Was sind für euch die wichtigsten Punkte für die einzelnen Menschen?
Ja, was konnten bei uns die Einzelnen tun, um die Vision zu erreichen? Wir haben als Stichwörter niedergeschrieben, verweigern, stören, Sand im Getriebe. Ich werde es ganz kurz und prägnant erklären. Was ist verweigern? Wir haben nirgendwo kooperiert. Wir kannten aber auch unsere Rechte und das ist fast der wichtigste Punkt. Nein sagen allein reicht nicht. Wir haben es auch damals in der Corona-Zeit gesehen, wenn ein Polizist übergriffig war oder wenn irgendein kleiner Mitarbeiter eines Möbelhauses übergriffig war und medizinische Dokumente haben wollte, dann kannten wir unsere Rechte und konnten uns auch auf Gesetze zum Beispiel berufen. Und genauso war es bei dieser Pandemie. Wir haben uns also nicht nur verweigert, sondern ganz punktgenau gesagt, das sind unsere Rechte, die kennen wir. Und der kleine Streifenpolizist kennt diese Rechte meistens nicht, kennt die einzelnen Paragraphen nicht und ist völlig überfordert von dieser Art von Widerstand. Was ist Stören? Was ist Sand im Getriebe? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann als Einzelner sehr viele Störgeräusche produzieren, zum Beispiel große Datenmengen, die irgendwo bei den Behörden aufschlagen, aber kaum zu analysieren sind. Man muss berücksichtigen, mit der künstlichen Intelligenz ist es leichter geworden. Am Ende des Tages muss sich aber ein Mensch dennoch etwas ansehen, um es zu bewerten. Und je mehr man dorthin knallt, desto weniger wird es möglich für einen übergriffigen Staat, hier wirklich griffige Dinge zu finden und uns vorzuwerfen. Man kann auch als Einzelner, und man hat es auch gemacht, sehr viele Eingaben und Anfragen tätigen. Das heißt, man beschäftigt das System, man ruft an. Zum Beispiel in der Corona-Zeit war es so, dass Hotlines angeboten worden sind, wo der Bürger ja angeblich anrufen durfte. Da sind meistens eh nur irgendwelche Clowns gesessen. Ist egal, dann gibt's diese Hotline, dann rufen wir jeden Tag tausendfach dort an und stellen Fragen oder geben irgendwelche Wahrnehmungen preis. Aber das Ziel davon ist, schlichtweg dieses System zu überlasten, jeden Beamten so sehr zu überlasten, dass es schlichtweg nicht mehr möglich ist, es aufrecht zu erhalten. Auch jeden einzelnen Bescheid, der hier mutmaßlich widerrechtlich ausgesprochen wurde, muss man natürlich beeinspruchen. Und zu guter Letzt, was auch noch in diesen Themenkreis gehört, ist, dass man sich nicht nur in seinem eigenen Umfeld verweigert, sondern auch anderen hilft, sich zu verweigern, beziehungsweise wenn ich sehe, dass meine Mitmenschen Probleme haben mit unmenschlichen Maßnahmen, mit Grundrechtsentzug, dann unterstütze ich sie dabei, ich informiere sie und wir verweigern uns gemeinsam.
Was kann jeder Einzelne tun? Verbreiten, verbreiten, verbreiten. Und das nicht nur die Medienangebote im Internet, sondern auch ganz bewusst offline, so wie es mein Vater Ivo Sasek seit 15 Jahren mit zum Beispiel dem S&G-Netzwerk macht. Man kann die Leute begeistern und sagen, gib das nur an zwei weiter. Und wenn du es wieder an zwei weitergibst und du wieder, ist man in 20 Stufen am Ende der Welt. Das ist eine extreme Faszination, für das man die Leute gewinnen kann, wenn die digitalen Tore zugehen. Das braucht strategische Netzwerke, lokal organisierte Netzwerke, verbreiten, verbreiten, was das Zeug hält, sei es digital. Und wenn dort weiter der Erschlagen zugeht, offline, was das Zeug hält. Das kann jeder tun.
Ja, und last not least, ja, zu guter Letzt, Energie. Energie ist das Wichtigste, was jeder Einzelne tun kann, ist unterstützen in Form zum Beispiel finanzieller Art für alternative Medien oder ehrenamtlicher Mitarbeit für Aktivisten.
Herzlichen Dank für diese interessante Schlussrunde. Wir wollen ein bisschen zusammenfassen. Und wenn Sie jetzt bitte alle mal kurz in sich gehen und sich überlegen, was war denn so die für Sie sympathischste, beste Maßnahme, die jetzt hier heute erwähnt wurde. Ich kann jetzt nicht mehr jeden fragen, weil die Zeit so weit fortgeschritten ist. Aber ich möchte doch Maria Hubmann-Mock mal fragen, was ist denn so für Sie die wichtigste Maßnahme gewesen, die Sie hier aus dieser Runde für sich mitnehmen?
Zusammenhalten all derer, die das System durchschaut haben und an einem Strang ziehen, und zwar am besten auch zur gleichen Zeit.
Zusammenhalten, an einem Strang ziehen zur selben Zeit. Der Hampel hat die Hand aufgezeigt, der war in der Schule schon ein Streber. Dann wollen wir ihn auch sagen lassen, was er für sich als das Wichtigste mitnimmt aus dieser heutigen Runde.
Erzählen Sie das meinem alten Klassenlehrer, da freut er sich. Ich habe heute eine Erkenntnis mitgenommen, die vielleicht von uns vielen von uns unterschätzt wird. Nämlich, es wurde in unserer Runde, aber auch überall von Ihnen immer wieder erwähnt, dass sämtliche Maßnahmen heute aufgrund unserer elektronischen Kommunikation sehr gut gestört werden können. Und dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, ich glaube, Sie hatten es auch erwähnt, wie man alternativ miteinander kommunizieren kann. Bei uns war das in der Diskussionsrunde mal von Hightech bis zum reitenden Boten. Die gesamte Möglichkeiten, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es gibt eine Post, die gar nicht so einfach zu kontrollieren ist. Es gibt Festnetzanschlüsse, die sind nicht so einfach abzugreifen wie ein Mobilempfang. Und es gibt zum Schluss den Kurier. Nolens Volens, der reitende Bote, den man nutzen kann. Ich glaube, das ist in unserer Vorstellung, was können wir gegen eine staatliche Dominanz tun, in unserem Bewusstsein, weil es einfach bei uns raus ist. Wir kriegen die SMS und wir kriegen die ganzen Videos und so weiter auf Internet. Aber wenn das nicht mehr da ist, was machen wir da? So, und ich glaube, uns mehr bewusst zu machen, was kann ich alternativ an Kommunikationssträngen entwickeln, bevor, wir wollen gut vorbereitet sein, war unser Credo, bevor so etwas eintritt. Das, glaube ich, muss man sich nochmal bewusst machen.
Dankeschön, Herr Hampel. Drei kurze Statements will ich noch einholen und von drei Männern, von denen ich weiß, sie bringen es auf den Punkt. Herr Krall, bitte, was ist so für Sie die wichtigste Erkenntnis aus dem heutigen Planspiel?
Ob sie wichtigste ist, weiß ich nicht. Aber die sympathischste war mir dieses ganze Thema Humor, Satire, Spott, Ironie, zusammengefasst in einem Wort: Delegitimation.
Danke dafür. Dann möchte ich auch noch Keyvan Sufi Siyavash das Wort zukommen lassen.
Ja, die besten Ideen kommen immer von der Straße. Das haben wir bei den Aktivisten gesehen. Da gab es bei uns etwas, was den Durchbruch verholfen hat. Es gab einen Merchandise-Artikel oder einen weißen Kittel. Jemand ist in einem weißen Kittel auf eine Demo gegangen und auf der nächsten Demo waren alle im weißen Kittel und da stand so Experte drauf. Das war sehr interessant, damit sie sich auch am Arbeitsplatz erschienen. Und es gab auch einen Drink, der in den Clubs, in den illegalen Clubs dann ausgeschenkt wurde. Das war nicht mehr der Aperol Spritz, sondern der Shanghai Spritz wurde sehr gern genommen. Und die Leute sind einfach gut gelaunt in den nächsten Tagen. Die waren auch nicht mehr regierbar. Sie waren angetrunken als Experten. Das war eine Maßnahme, die selbst meine Mutter überzeugt hat.
Auch das eine interessante Maßnahme. Und jetzt möchte ich zum guten Schluss noch dem Initiator das Wort übergeben. Was ist denn so, lieber Stefan Magnet, dein Resümee aus dem heutigen Planspiel?
Ja, also ich bin sehr froh, dass der Punkt der Zusammenarbeit in allen Gruppen in irgendeiner Form gesagt wurde. Wir haben auch selbst erkannt bei den alternativen Medien und wir machen das jetzt tatsächlich wirklich, dass wir diese Runde der Chefredakteure ins Leben rufen im Januar, um uns regelmäßig auszutauschen. Und das wünschen wir uns natürlich von allen Gruppen, dass es hier einen Austausch gibt, wenn es wieder losgeht, dass wir informiert sind und dass wir uns auch über die einzelnen Fachbereiche weiter austauschen. Diese Kooperation ist entscheidend. Wir haben ja das deswegen nur gemacht, weil es so ein Gremium bislang noch nicht gab. Jetzt haben wir begonnen, machen wir was Gutes draus. Ich glaube, das ist für mich, war das für mich die entscheidende Erkenntnis.
Genau so ist es. Der Anfang wurde gemacht. Vielen herzlichen Dank an die Runde. Danke auch an die Zuschauer. Das dürfen wir fortsetzen. Das war das erste alternative WEF. Der Herr Dr. Strasser zeigt noch auf. Ich gebe Ihnen.
Also etwas ist mir auch bei allen Gruppen aufgefallen und das, glaube ich, ist ja auch ganz wichtig. Und das war einfach to be prepared, vorbereitet sein. Wir machen das jetzt, viele haben gesagt, wir machen das jetzt ganz anders als bei Corona, weil man einfach die Erfahrung hat, weil man ganz anders sich verhaltet. Die Juristen haben das gesagt, die Aktivisten, die Medien, wir Ärzte. Wir haben einfach gelernt, dazugelernt. Und das muss klar sein. Und wir müssen die Pläne im Kopf haben, was tun wir wenn. Und dann reagiert, schaut das ganz anders aus. Und ich glaube, dass da auch viele Leute draußen so denken mittlerweile und sich auch anders verhalten als vor 4, 5 Jahren.
So ist es. Wir sind gut vorbereitet. Wie gesagt, es wird sicherlich eine Fortsetzung geben. Und die letzten Worte hat mein Kollege Robert Stein.
Ja, vielen Dank und auch nochmal vielen Dank für die Teilnahme und die regen Beiträge. Und also ich habe mir dann Gedanken gemacht, was kann ich denn sagen bei so einer hohen Messlatte? Und dann habe ich gedacht, ich suche mir jemanden, der wirklich was Schlaues gesagt hat. Und ich bin da auf Ernst Jünger gestoßen, berühmter Schriftsteller, großer Geist. Der hat unter das abenteuerliche Herz hat er Folgendes geschrieben, schon lange her. Man kann sich heute nicht in Gesellschaft um Deutschland bemühen. Man muss es einsam tun, wie ein Mensch, der mit seinem Buschmesser im Urwald Bresche schlägt und den nur die Hoffnung erhält, dass irgendwo im Dickicht andere an der gleichen Arbeit sind. Und ich denke, heute haben wir eine riesengroße Bresche geschlagen. Lasst uns damit weitermachen. Alles Gute, vielen, vielen Dank.